Also ich begrüße jetzt alle herzlich zum öffentlichen Teil der Sitzung der AG 3 heute und morgen geht sie weiter. Also anderthalbtägig oder so. Ich frage noch oder weise noch mal darauf hin, wir haben hier wie immer die Audioaufzeichnung, das heißt, Sie müssen damit einverstanden sein, dass Sie mit auf die Audioaufzeichnung kommen. Gut, wir sind heute relativ stark besetzt, fehlen leider die Kolleginnen und Kollegen aus dem bundespolitischen Bereich. Aber ich glaube, die anderen sind entweder besetzt oder vertreten. Also insofern sind wir, glaube ich, ganz gut aktionsfähig. Das Programm, das wir für heute Nachmittag und morgen vor uns haben, das ist weiterhin orientiert an den Teilen vom Bericht, die wir noch abliefern müssen. Und wir haben natürlich den einen Schwerpunkt mit den geologischen Kriterien, weil die müssen wir jetzt irgendwann mal fertig kriegen, nachdem wir sie ja im Januar schon mal im Netz hatten. Und wir haben als anderen zweiten großen Brocken den Punkt mit Kapitel 6.3, die vertiefte Beschreibung der Prozesswege. Und da möchte ich auch ankündigen nochmal, wir müssen, das ist ja jetzt die erste ausführliche Durchsprache, zumindest von dem Text, wie er jetzt vorliegt, den Armin Grunwald und ich noch in den letzten Tagen wesentlich ergänzt haben. Auch bei dem Text müssen wir dann noch mal überlegen, wo wir Inhalte nachpflegen müssen. Also zum Beispiel das Thema Bergbarkeit, was wir hier in dem Raum vor 2 Stunden diskutiert haben, überlegen, wo hängen wir die Bergbarkeit im Kapitel 6 hin und wo stellen wir die dar. Also solche Dinge müssen wir dann alle bei der Durchsprache mit unterbringen. Ich stelle jetzt erstmal die Frage, Tagesordnungspunkt 2, Beschlussfassung über die Tagesordnung. Gibt es noch Ergänzungen zu den Punkten, die wir auf der Tagesordnung haben oder Änderungswünsche? Scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Das heißt, wir würden einfach so weiter vorgehen. Ich würde jetzt noch einen kurzen Uhrzeitpunkt einhängen und ich würde gerne morgen früh, und zwar deswegen morgen früh, weil dann der Kollege Grunwald wieder dabei ist und der Kollege Fischer morgen früh auch dabei ist, nochmal ein Resümee zusätzlich einschieben über wo stehen wir jetzt eigentlich in Bezug aufs Inhaltsverzeichnis, weil ich glaube, Kollege Grunwald und ich denken da laufend drüber nach, aber Sie haben vielleicht jetzt nicht vollständig präsent, wo wir an welcher Stelle sind. Gut, jetzt der kurze eingeschobene Punkt mit den Zeiten. Also mein Vorschlag wäre, dass wir heute, können wir bis 6:30 machen oder wäre das zu lange? Ich frage einfach mal in die Runde. Herr Kuttler, wie soll ich Sie interpretieren? Geht. Gut. Also machen wir bis 18.30 Uhr. Und die Frage in der Einladung für morgen früh steht drin, 9.30 Uhr. Soll man bei 9.30 Uhr bleiben oder soll man um 9 Uhr anfangen? Ja.
Also da würde ich empfehlen, bei 9.30 Uhr zu bleiben. Es sind einige nicht da und ich weiß nicht, wie die anreisen und das wäre etwas unfair, wenn man...
Also wer fehlt jetzt konkret für morgen? Also der Herr Fischer hat mich darum gebeten, dass er informiert wird, ob 9 oder 9.30 Uhr, das sagte er mir noch, 9 wird bei ihm auch gehen. Herr Karnitz hat ein Problem. Was machen wir? Also ist hiermit beschlossen und verkündet, es geht morgen um 9.30 Uhr weiter. Nur zur Erinnerung, wir sind dann wieder im E200, also dort, wo wir meistens waren, nicht mehr hier. Gut, dann hätten wir das mit der Zeit. Jetzt kommt der Tagesordnungspunkt 3. Sie haben vorhin in der Sitzung gemerkt, dass ich relativ verzweifelt versucht habe, den von uns abzuwenden. Aber nachdem wir ja jetzt heftige Plädoyers auch hatten, das war ein schönes Kapitel, wäre nach der jetzigen Nummerierung das Kapitel 6.2, nicht 6.3, wie es noch in der Tagesordnung steht. Was ist ein bestmöglicher Standort? Wir haben aus der Kommission die zwei Versionen, die zumindest sich so ähnlich sind, dass sie für eine Überlegung, was wir daraus machen, keinen Unterschied darstellen. Jetzt ist für mich aber die große Frage, was soll man da produzieren? Das wäre vielleicht die erste Runde, die wir mal diskutieren müssen. Und zweitens, wer produziert es? Also ich würde vorschlagen, dass diejenigen, die das Kapitel gewünscht haben, sich da vor allem überlegen, wer es produziert. Aber das war jetzt Spaß. Also erstmal, was könnte man da überhaupt schreiben? Weil wir können inhaltlich nicht abweichen von der kurzen, knackigen Definition, die die Kommission beschlossen hat. Wir können das nur untermalen. Herr Gudler.
Also es muss in meinen Augen eine Hinführung auf die Definition hin erfolgen. Da sollte nochmal drinstehen, dass in der Definition auch die Schutzziele enthalten sind, die schon in den BMU-Sicherheitsanforderungen genannt sind, sodass man sieht, dass hier ein gewisser Zusammenhang zwischen der Definition und den Sicherheitsanforderungen da ist. Und dann würde ich in diesem Abschnitt aber noch darlegen, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt, zu einem Endlagerstandort zu kommen, indem man geeignete Standorte ansieht und wir hier in Deutschland den bestmöglichen suchen. Das sollte schon mal, dieser Unterschied sollte schon mal dargelegt sein. Es sollte da auch dargelegt sein, wie das in anderen Ländern erfolgt, die also nur einen quasi nur in Anführungsstrichen geeigneten Standort suchen. Das Kapitel braucht insgesamt vielleicht nicht länger als 1 bis 2 DIN A4 Seiten sein.
Also Sie plädieren da stark dafür, dass man als zusätzlichen Gedanken diese Ausbuchstabierung des Unterschieds, der ja immer wieder für Diskussionen sorgt, also zur Klarstellung das mit reinbringen. Also könnte ich mich auch anschließen. Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Also keine. Also wir müssen schon noch ein bisschen mehr den Inhalt beschreiben, sonst kriegen wir selbst die 1,5 Seiten nicht voll, die Herr Gudler gerade skizziert hat. Herr Tomauske.
Also ich halte es schon richtig, dass wir im Hinblick auf die Veränderung, die wir in der Vorgehensweise haben, bislang war es so, dass die Anforderung aus dem ATG dem Grunde nach erfüllt sein müssen, erforderliche Schadensvorsorge bezogen auf einen Standort. Und jetzt ist es gewissermaßen ein übergreifender Vergleich. Und diese Differenz als zentrales neues Element, weil nur das begründet ja die vergleichende Standortauswahl. Sonst könnten wir ja auch bei einem Standort verbleiben, den man untersucht, und wenn der die Anforderung erfüllt, dann ist er genehmigungsfähig. Hier fordern wir ja mehr im Hinblick auf das vorlaufende Verfahren. Und deswegen ist es schon ein zentraler Aspekt, der das gesamte Suchverfahren begründet. Und insofern gehört dem auch eine besondere Bedeutung zugeordnet, weil um den rangt sich dem Grunde nach alles. Sonst bräuchten wir kein vergleichendes Standortauswahlverfahren. Deswegen auch die entsprechende Prominenz in der Darstellung.
Gibt es noch weitere Ideen oder heißt es einfach, wir schreiben hin, wir haben anders als bei anderen Anlagen oder anders als in anderen Ländern vorgegangen wird, haben wir uns dafür entschieden, unter den Standorten, die erkennbar und untersuchbar sind, den bestmöglichen einzusammeln. Das heißt, wir brauchen über die ganzen Trichterwirkungen immer das Ziel des bestmöglichen Standorts bei der Auswahl. Und dann führt man auf die Definition hin und bildet erstmal den Kasten nochmal an der Stelle ab, weil der andere ist dann 150 Seiten weiter vorne. Da schadet es nichts, den Kasten zweimal abzubilden, solange der gleiche Text drin steht. Wäre das so, gibt es jetzt irgendjemand, der sich berufen fühlt, da was zu schreiben? Ich weise darauf hin, wir können nichts machen, was man im Juni dann in der Kommission diskutieren. Also schreiben heißt für die nächste AG3-Sitzung, die ist ja in einer guten Woche, einen Text zu haben, den man davor auch lesen kann. Gibt es da irgendwelche freiwillige Angebote? Herr Domauske, Sie?
Unter der Voraussetzung, dass wir in den anderthalb Tagen Zeit finden, einmal kurz mein Papier zu diskutieren.
Das hätten Sie vorhin bei Punkt 2 bei der Tagesordnung einbringen müssen. Würde ich jetzt formal abwehren. Aber ja, das war jetzt der Gegentrick. Also wir diskutieren Ihr Papier. Ich glaube auch, dass wir haben ja praktisch den Auftrag dazu eh auch eingefangen, den müsste ich hier jetzt auch nochmal ergänzen, wie wir den abarbeiten. Aber machen wir jetzt erstmal, was ist ein bestmöglicher Standort? Da kriegen wir von Ihnen eine Vorlage.
Ich würde mich beziehen, was den bestmöglichen Standort anbelangt, erstmal auf die Vorarbeiten, die von hier gekommen sind, und würde den zusätzlichen Gedankengang dann einpflegen und das dann als Papier vorlegen.
Aber das Papier würde das, was Sie übernehmen, plus was Sie zusätzlich schreiben, ja. Also damit wir dann einen Kapitelentwurf haben. Wir müssen am Kapitelentwurf bleiben. Gut, dann bedanke ich mich dafür erst. Und jetzt machen wir den zweiten Punkt, den muss ich jetzt doch in der Tagesordnung. Wie kommen wir jetzt zur Fortschreibung unseres Zeitplankapitels? Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, war das das Kapitel 5.6. Das war ja das, wo wir vorhin von dem Kapitel 5 abgespalten haben bezüglich der weiteren Behandlung. Da war ja der starke Wunsch, dass wir das hier diskutieren. Soll man das einfach so machen, dass wir, also jetzt wäre es überraschend, würde ich sagen, weil wir außer der Vorlage von Herrn Tomauske und dem, was Armin Grunwald und ich geschrieben haben, in der Vorlage, die in der Kommission war, haben wir nichts. Würden wir das morgen irgendwann auf die Tagesordnung nehmen? Wir müssen es ja auch als Kompensation, aber davon unabhängig müssen wir es eh nehmen. Also würden wir morgen noch an eine geeignete Stelle bringen. Damit haben wir die zwei Aufträge, die wir aus der Kommission mitgenommen haben, erstmal verortet. Jetzt käme ich zum Tagesordnungspunkt 4. Wir hatten ja nach Vordiskussionen, die haben wir das letzte Mal schon kräftig dargestellt, haben wir das letzte Mal den Kollegen Sträter aus Kassel gehört, im Zusammenhang Prozessgestaltung als selbsthinterfragendes System. Wir haben im Inhaltsverzeichnis, haben wir das ja drinstehen, dass wir das entsprechende Kapitel wollen. Wir haben auch die ganzen letzten 12 oder 14 Monate immer wieder gesagt, dass wir dieses selbsthinterfragende System auch brauchen, weil ob die Organisationen dann gut miteinander arbeiten und immer die Sicherheit im Vordergrund haben und nicht die Selbstverteidigung gegen außen, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen, das hängt schon davon ab, ob Organisationen dann, die mit der Endlagerung zu tun haben, als selbsthinterfragende Systeme dastehen. Aber auch hier ist jetzt die Frage, wie kommen wir da zu einem Kapitel und was wäre Ihnen wichtig, in dieses Kapitel reinzuschreiben, jetzt im Lichte, was wir jemals diskutiert haben, was Sie sich insgesamt gedacht haben, was möglicherweise aus der Anhörung und Diskussion mit dem Kollegen Sträter noch kam oder was selbst im Kopf als Anregung kam aus den ganzen Diskussionen. Also wir würden jetzt praktisch mal Stoffsammlung, Brainstorming machen. Was müsste in das Kapitel rein? Und die Frage davor ist, bietet irgendjemand an, das Kapitel zu schreiben oder ist es eine Aufgabe für die Zuarbeit? Ja, ich frage sie nur. Ich muss hier alles demokratisch entscheiden. Dann muss ich erst mal fragen. Also Zuarbeit. So, und jetzt müssen wir so viel Stoffsammlung machen, dass die Zuarbeit auch das aufschreibt, was wir gern hätten. Muss er sich revanchieren. Okay, also Aufforderung an alle jetzt, was schreiben wir beim selbsthinterfragenden System rein, was sind wichtige Aspekte, was sind die Darstellungen, was sind die Zusammenhänge, in die wir stellen wollen? Also es sollten ja mehr als eine Seite sein, dann brauchen wir jetzt einfach ein paar Aussagen.
Ja. Naja, also wir haben uns ja schon häufiger mit diesem Thema befasst und auch schon einige grundsätzliche Meinungsbilder erstellt. Also ich denke, ein wesentlicher Punkt ist, und darüber sollten wir auch mal diskutieren, wie stehen wir zu einem wissenschaftlichen Begleitgremium? Ne, das hatten wir ja auch schon mal hier so andiskutiert. Dass wir auf jeden Fall auch eine wissenschaftliche Expertise in dieses Verfahren einbringen. Reicht das aus, wenn man das auf Ebene des gesellschaftlichen Begleitgremiums macht, wo jetzt auch vorgesehen ist, dass also auch analog zu dieser Endlagerkommission auch Wissenschaftler in diesem Begleitgremium vertreten sein sollen? Aber das, was ich ja auch mal in diesem schon seit einem Jahr vorliegenden Papier mal dargestellt habe, das geht ja noch ein bisschen mehr so in Richtung einer Hinterfragung von wissenschaftlichen Expertisen. Das heißt also, wenn Gutachten erstellt werden, ist das, wir haben ja vorhin im nicht öffentlichen Teil über so einen Fall diskutiert, entspricht das dem Stand von Wissenschaft und Technik oder sind bestimmte Aspekte nicht berücksichtigt worden, die halt da noch reingehören. Das ist für mich ein sehr zentraler Punkt. Und dann waren da diese anderen Aspekte, wie man halt eben sicherstellen kann, dass eben Wissenschaftler auch Möglichkeiten haben, ihre kritischen Positionen auch zu veröffentlichen. Das ist ja immer ein zentrales Problem in der Wissenschaftler-Community, gerade für junge Wissenschaftler. Sie brauchen Publikationen in anerkannten Journals. Diese Publikationen dienen ja letztendlich dann auch der wissenschaftlichen Expertise und verschaffen dann auch Möglichkeiten der Karriere. Wenn diese Möglichkeiten nicht vorhanden sind, ist die Bereitschaft nicht besonders groß, sich einzubringen. Also das sind für mich so zwei zentrale Aspekte, die unbedingt da in diesem Kapitel auftauchen sollten.
Herr Kuttler?
Ja. Ich glaube, dass ein nationales Begleitgremium eingerichtet werden soll, das ist unstrittig. Ich war ursprünglich immer der Meinung, in diesem nationalen Begleitgremium sind mindestens 50% Wissenschaftler dabei. Nachdem ich aber jetzt hier so die letzte Diskussion in der AG 1 mitverfolgt habe, da bestehen durchaus ganz andere Meinungen. Zum Beispiel, dass das nationale Begleitgremium nur mit verdienten Persönlichkeiten, Bürgern besetzt ist. Die Wissenschaft ist in der Diskussion ziemlich kurz gekommen. Deswegen sollte sich die AG 3 Gedanken machen, wie hier die Wissenschaftler oder wissenschaftlicher Sachverstand in das nationale Begleitgremium reinkommt. Diskutiert wurde auch, ob das nationale Begleitgremium einen wissenschaftlichen Beirat bekommt. Kann man sich ja überlegen, aber der sollte dann zumindest prominent vertreten sein. Und das sehe ich als Mindestanforderung an sich an, dass mindestens ein wissenschaftlicher Beirat hier diesem Gremium zugeordnet ist. Und da sollte die AG 3 auch prominent gegenüber der AG 1 hier ihre Meinung vertreten. Dann hat der Herr Klemann das Papier verfasst. Das ist die AG 313. Und da ist auf der letzten Seite dieses ein jährliches Kolloquium zum Wissensstand des Auswahlverfahrens genannt. Das möchte ich auch ausdrücklich unterstützen. Sowohl das BGE und oder / das BFE sollten dieses Kolloquium abhalten. Und hier sollten sowohl Leute des BGE und des BFE, aber auch natürlich Externe zur Sprache kommen und ihre Beiträge liefern können. Dann ist hier in Ihrem Papier, Herr Klemann, genannt unter fünftens ein International Journal, wo Wissenschaftler ihre Ergebnisse veröffentlichen sollen zum Auswahlverfahren. Prinzipiell sehe ich das auch als gut an. Problematisch sehe ich aber, wie externe Wissenschaftler mehr oder weniger an die Daten kommen. Denn die Daten liegen doch erstmal beim BGE und beim BFE. Ja, beim BGE wird das ausgearbeitet, vom BFE geprüft und dann veröffentlicht. Insofern sehe ich an sich einen Hauptkontrollmechanismus durch das jährliche Kolloquium, das hier stattfinden soll und das möglichst breit besetzt werden soll. Und dieses jährliche Kolloquium sollte in diesem Papier zum selbsthinterfragenden System an prominenter Stelle verortet werden.
Herr Tom Hauske.
Ich denke, dass wir, wenn wir über die Frage Fehlerkorrekturen getroffener Entscheidungen, Überprüfbarkeit reden, auch uns überlegen sollten, ob wir nicht einen Aspekt mit aufnehmen, nämlich die Frage der Organisation. Weil die Organisation, also je mehr Kompetenz ich in einer Organisation ansiedle und je mehr Entscheidungsbefugnis, umso weniger gibt es dann die Möglichkeit, Strömung zu korrigieren. Und insofern ist für mich ein zentrales Argument oder eine zentrale Methode, man muss Antagonismen schaffen in Organisationen oder in der Organisation eines solchen großen Vorhabens. Und da mache ich auch, ich sag mal, aus meiner Seele keine Mördergrube. Ich halte die Machtallokation im BMUB in der Endlagerfrage für durchaus einen kritischen Punkt, den man eigentlich im Hinblick auf die Frage Fehlerkorrekturmöglichkeit tatsächlich beleuchten muss. Wenn ich sehe, welche Machtkonstellation entsteht, wenn ich einen Präsidenten in einer solchen BFE dann habe, bis hin zur Frage Auswahl von Auftragnehmern, Durchsetzen bestimmter Positionen. Das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, hier an dieser Stelle müssten wir darstellen, was muss eine Organisation im Aufbau oder welchen Kriterien muss eine Organisation im Aufbau genügen, sodass man dann an diesem Soll dann die bestehenden Strukturen, wie sie dann vorgeschlagen werden, entsprechend bewerten kann. Also in irgendeiner Form brauchen wir eine Messlatte und dann die Bewertung, ob das, was wir als Vorschlag der Organisation haben, dieser Messlatte genügt. Das ist ein Punkt, der mir noch hier in dem Papier etwas fehlt. Der zweite Punkt, da stimme ich überein bei der Fragestellung. Ich glaube auch, dass man bei diesem Gremium, also ähnlich wie Herr Kuttler, einen wissenschaftlichen Beirat, möglicherweise brauchen wir aber auch noch mehr als einen wissenschaftlichen Beirat. Also nicht nur bezogen auf die Wissenschaftlichkeit der Vorgehensweise, sondern tatsächlich ein Beirat, daneben, der sich mit der ganzen, ich sag mal, Überprüfung, Organisation etc. beschäftigt, das gewissermaßen monitort. Und insofern, neben der Frage, ist das alles wissenschaftlich so in Ordnung, auch überprüft, ist der Prozess als solcher so in Ordnung, wird er ordnungsgemäß durchgeführt. Insofern würde ich an der Stelle zwei Beiräte vorschlagen. Der dritte Bereich betrifft für mich die Fragestellung der Auswahl von Auftragnehmern. Oder vielleicht noch ein Punkt vorher, Wissenschaftsvergabe. Was ich in der Tat feststelle, ohne jetzt einem der anwesenden Ministerien zu nahe treten zu wollen, was ich feststelle, ist schon, dass Forschungsaufträge in immer gleiche Kanäle fließen. Das mag, mögen andere anders sehen, ich sehe das so. Und an der Stelle ist das auch ein Punkt, der aus meiner Sicht in dem Prozessmonitoring dann abgefragt werden müsste. Haben wir nicht hier an der Stelle eine gewisse Einengung durch eine bestimmte Auswahl von Auftrag, von Forschungsnehmern, Forschungsgeldnehmern? Das wäre der Punkt. Und das Gleiche betrifft die Fragestellung Öffnung der Auftragnehmerwahl bei den gesamten Untersuchungen, die durchgeführt und Planungen, die durchgeführt werden. Das wären die Punkte. Also als ein Punkt Fragestellung Organisation, jetzt was diese Papier anbelangt. Und der zweite Punkt, den Vorschlag von Herrn Kuttler im Hinblick auf den wissenschaftlichen Beirat auch durch so ein Prozessmonitoringsbeirat mit durchaus weitergehenden Befugnissen dann zu ergänzen.
Okay, wir müssten allerdings dann beim Ausformulieren A und beim Diskutieren hier B dann aufpassen, dass wir nicht selbst zum Zoo der Gremien beitragen, sondern deswegen, das ist schon wichtig, dass. Also ich bin voll bei Ihnen, wir brauchen Antagonismus. Dadurch, dass im Stand AG ja schon mal der Antagonismus zwischen Regulator und Operator geschaffen ist, haben wir ja schon eine Änderung gegen bisher, die auch Potenzial hat, für Antagonismus zu spielen, in dem guten Sinn, wie Sie es gemeint haben. Ich denke, wir sollten dann bei dem, was an Gremien möglicherweise da ist, überlegen, wie man das aufhängt. Da müssen wir im jetzigen Zustand der Kommission definitiven Vorschlag reingehen. Also nicht sagen, AG1, befasst dich mal damit, sondern das muss hier dann in dem Kapitel kommen, aber es muss kompatibel sein mit dem Rest. Mir wäre auch nochmal wichtig, genauso wie Ihnen, diesen organisationellen Aspekt. Also ich kenne ja Herrn Sträter länger, kenne auch die Inhalte, die er sagt. Also was mir da aufgefallen ist oder nochmal klar geworden ist, als er jetzt da auf der letzten Sitzung vorgetragen hat, es macht schon einen Unterschied, ob eine Organisation den Chorgeist hat, wir sind eine einheitliche Mannschaft und operieren einheitlich nach außen, oder wir sind eine Mannschaft, in der offene Debatten zulässig sind und offene Meinungsbildung zulässig ist. Also ich sage es jetzt mal überhaupt nicht mit seinen Worten, aber das ist, glaube ich, wichtig, dass man da insofern auch das, was er vorgetragen hat, das kann man durchaus, muss man nicht alles teilen, aber vom Grundprinzip, wir müssen den Organisationen der Operator wie der Regulator-Organisation ins Stammbuch schreiben, dass die dafür sorgen müssen, eine selbst hinterfragende Organisation zu sein, aber sich auch so zu committen. Also finde ich für sehr wichtig dabei. Zu der Frage nochmal mit der Wissenschaft. Also wir haben ja in den 40 Jahren Endlagerdebatte in Deutschland, haben wir es immer wieder an den verschiedensten Ecken erlebt, dass Wissenschaft auf die Seite geschoben worden ist oder ein Teil der Wissenschaft. Und wenn man das echte Geschichtsbuch schreibt, wird man auch merken, es war sogar egal, ob das Gorleben oder nicht Gorleben Leute waren oder ob sie aus dem oder jenem Sektor kamen. Irgendwann sind immer irgendwelche an die Seite geschoben worden. Das wäre mal eine schöne Geschichte. Aber das heißt auch, wir brauchen auf jeden Fall für die Wissenschaft diese Elemente der offenen Diskussion und auch der, da wäre nochmal die Frage, wie weit man da sogar institutionell dafür sorgen muss, dass kritische Einzelmeinungen irgendwo eine Chance haben, überhaupt gehört zu werden. Dass man die nicht unbedingt akzeptieren muss, wenn man sie nicht richtig hält, ist eine andere Frage, aber das eine ist es wegzudrücken und das andere ist es zu hören und zu begründen, warum man nicht drauf hört. Das ist ein sehr großer Unterschied. Also dass wir da auch nochmal in der wissenschaftlichen Aktion oder Aktionsmöglichkeiten, dass wir da was für schaffen. Also Ansatzpunkte. Ich bin mir sehr sicher, dass wir bei jetzt sowohl organisationell wie Wissenschaft, für den Wissenschaftsdiskussionsstrang keine Strukturen schaffen können, die 2035 noch genauso laufen, wie wir die jetzt vorschlagen. Aber wir müssen eine Kultur vorschlagen, in der jetzt das, was die nächsten 5 Jahre passiert, gut beschrieben ist und eine gute Voraussetzung ist, dass sich das lebendig weiterentwickeln kann in das, was dann halt in 10 Jahren oder in 20 Jahren das ist. Wir brauchen sowohl organisationell wie von der Wissenschaft her brauchen wir die Selbsthinterfragung immer wieder, weil sonst braucht man nicht über Reversibilität zu reden. Wenn keiner darüber redet, ob es einen Grund für Reversibilität gibt, dann kann man die ja sicher auch sparen im System. Also ich gucke noch mal rum, jetzt ist noch die Chance, im Sinn von Brainstorming Dinge reinzugeben, die dann der Herr Alt mitverarbeiten muss. Herr Brammer.
Ja, Sie haben nun mehrfach gesagt, das wissenschaftliche Begleitgremium macht sicher Sinn. Die Frage, wo soll das denn angedockt werden beim nationalen Begleitgremium? Wenn das beim nationalen Begleitgremium angedockt werden soll, dann wird das eine spannende Frage, aber das kann man sich erklären. Der Punkt wissenschaftliches Journal, den finde ich sehr skeptisch, das hält sich nicht, um das ganz klar zu machen. Deswegen nach meiner Einschätzung, sonst wäre das okay, aber Sie können kein eigenes Journal für deutsche Endlagerfragen gründen, das hält sich einfach nicht. Da muss ja auch irgendeiner lesen und da gibt es wenig. Da macht tatsächlich der Punkt, den Sie auch, Herr Klemann, formuliert haben, jährliches Kolloquium sehr viel Sinn. Wenn man das nämlich institutionalisiert mit entsprechendem Tagungsband, hätte man mit Sicherheit auch eine Veröffentlichungsreihe, die sich über die Jahre dann auch zu einer entsprechenden Dokumentation ausweiten würde. Das, was Sie zum Schluss, Herr Seiler, gesagt haben, diese Frage, wie kriege ich eine Organisation dazu, sich selbst zu hinterfragen? Das ist für mich der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Ich sage mal offen, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Organisationen, die behördenmäßig organisiert sind, nicht dazu neigen, sich selbst zu hinterfragen. Der eine oder andere wird das ja vielleicht bestätigen können, auch aus eigener Erfahrung. Also ist die Frage, wie bekomme ich es hin, jetzt über den Bericht oder über irgendeine Forderung, die man aufstellt. Sie haben jetzt noch mal letzte Möglichkeit gegeben, mir ist so schnell nichts eingefallen. Ich wollte den Punkt nur noch mal machen, dass da für mich die wirkliche Fragestellung ist. Vielleicht können wir noch mal 2 Minuten überlegen, vielleicht findet jemand anders ja eine Idee, wie man eine entsprechende behördliche Organisation, sei es BFE, sei es BGE, die ja letzten Endes auch organisiert sein wird, in etwa wie eine Behörde, auch wenn es eine GmbH sein wird. Wie man da so eine Selbstüberprüfung oder so ein hinterfragendes System hinbekommt. Das ist eine sportliche Aufgabe.
Können wir da mal Behördenleitungen fragen, wie die das organisieren würden? Ja.
Also ein selbsthinterfragendes System ist ja Ausdruck einer guten Sicherheitskultur. Sicherheitskultur lässt sich allerdings nicht verordnen. Das ist ein Ziel, das gilt für die Behörde genauso wie für eine andere Organisation. Die kann man entwickeln, da gibt es Maßnahmen, Sicherheitskultur zu fördern und man muss es dann eben auch leben. Also man kann es reinschreiben, dass das gewünscht ist und dass die Organisation darauf achten muss und Maßnahmen ergreifen muss, um die Sicherheitskultur zu fördern. Man kann es aber nicht verordnen.
Eine Koblenzer Behördenleitung als nächstes.
Weniger aufgrund dieser Erfahrung, sondern eher aufgrund einer anderen Erfahrung wollte ich mich jetzt dazu äußern. Also ich finde den Aspekt dieser Selbstverpflichtung sehr wichtig, aber das entscheidende Element ist dabei halt eben, dass es in der Öffentlichkeit auch überprüfbar ist. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also man kann natürlich eine solche Selbstverpflichtung jetzt auch fordern und reinschreiben, aber das muss zum Beispiel Gegenstand dann auch der regelmäßigen öffentlichen Überprüfung sein, sonst macht das keinen Sinn. Und letztendlich jeder Behördenleiter hat natürlich immer auch, ich sag mal, seine öffentliche Wahrnehmung im Blick. Also wenn er da natürlich bei so einem Kolloquium oder so am Pranger steht, dann ist ihm das auch nicht recht. Also ich sag mal, oder ihr, kann ja auch eine Frau sein. Also insofern ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich finde das auch richtig, dass man so eine Art Selbstverpflichtung da reinschreibt und dass man aber irgendwie auch wirklich sicherstellt, dass es dann entweder über das gesellschaftliche Begleitgremium oder über das wissenschaftliche Kontrollgremium, da zeichnet sich ja auch so eine gewisse Tendenz ab, dass man das dann überprüft. Ich würde schon aufgrund jetzt auch der Diskussionsbeiträge dafür plädieren, dass wir vielleicht wirklich, dass dieses Kontrollgremium, das wissenschaftliche Gremium oder Beirat, als wissenschaftlichen Beirat, unabhängig vom gesellschaftlichen Gremium gestalten. Also dass das schon irgendwie eine eigenständige Funktion hat, als wissenschaftlicher Beirat dann auch Expertise einbringt und auch den Prozess hinterfragt. Denn wenn wir das so als Anhängsel des gesellschaftlichen Begleitgremiums machen, dann haben wir möglicherweise so diesen Effekt wie bei der Asse-Begleitgruppe, wo er letztendlich dann auch diese Wissenschaftler quasi nur zuarbeiten dieser Begleitgruppe. Das hat aber meines Erachtens eine Schwächung der Wissenschaftler zur Folge. Das heißt also, sie treten nicht so in Erscheinung, wie dies vielleicht beim eigenständigen wissenschaftlichen Beirat der Fall wäre. Also da würde ich, glaube ich, nochmal so den Ansatz setzen für die weitere Diskussion.
Also ich fände es wichtig zu trennen auch. Also wir sind ja sehr prozessorientiert, zum Glück. Also für mich ist erstmal die Frage, wie bringe ich die beteiligten Organisationen zum Commitment und dann auch zum Leben vom Selbsthinterfragen. Es gehört für mich relativ klar ans gesellschaftliche Begleitgremium dran. Die müssen gucken, dass die Organisationen sich auch so verhalten, wie das spannend ist. Die andere Frage ist das mit der freien Landschaft, also mit der freien Diskussionslandschaft für die Wissenschaft. Und da habe ich leider auch die letzten 40 Jahre relativ oft erlebt, und da kann man auch Beispiele aller Couleur und Richtung hin zeigen, wenn aus politischen oder Stakeholdergründen eine wissenschaftliche Meinung nicht passt, wird draufgehauen. Und das ist gefährlich im System. Das heißt, da muss man auf jeden Fall sozusagen es so weit entkoppeln, dass man auch nach den Prinzipien der Wissenschaft, wir reden ja jetzt hauptsächlich über Naturwissenschaft an der Stelle, aber die hat was mit der Sicherheit zu tun, dass es da offene Diskussionsmöglichkeiten gibt. Also brauchen wir da auch eine gewisse Trennung, weil sonst wird es nur nach dem jeweils gerade gebotenen Ziel, wird die aktiv unterstützende Wissenschaft zugelassen, der Rest an die Seite gedrängt. Das darf einfach nicht passieren. Also insofern würde ich da für jetzt vom Prozess her für unterschiedliche Aufhängungspunkte stark plädieren, weil das unterschiedliche Dinge sind. Jetzt gucke ich mal rum, Herr Tomauske und Herr Kuttler nochmal. Und dann sollte man irgendwie sagen, ob wir jetzt genug mitgegeben haben, damit wir dann einen Text nächste Mal diskutieren können.
Also was die Aufhängung der beiden Beiräte anbelangt, Herr Klemann, glaube ich, ist es wichtiger, sie an eine Stelle anzuhängen, die dann auch wirksam werden kann. Und das ist das Begleitgremium, das nationale Begleitgremium. Deswegen würde ich auch, um keine weiteren Organisationen im engeren Sinne zu schaffen, da würde ein Satz genügen, dass das nationale Begleitgremium sich unterstützen lässt durch einen wissenschaftlichen Beirat und einen prozessbegleitenden, da muss man noch ein besseres Wort finden, Beirat. Und dann hätte man da eine Einheit und der Beirat wird nicht selber wirksam, sondern er wird tatsächlich nur wirksam über das nationale Begleitgremium. Das halte ich aber auch für richtig, das bei allen Beiräten so. Der Beirat muss immer irgendwo angesiedelt werden, der entfaltet keine eigene Macht und er kann immer nur durch andere tätig werden. Insofern würde ich an der Stelle das so ansiedeln. Der zweite Teil, Fragestellung Schriftenreihe, da bin ich schon der Auffassung, dass man dem BFE aufgeben kann, so eine Schriftenreihe ins Leben zu setzen, Fachberichte, dann periodische Berichte wie also periodische Fachberichte zusammenfassend, Reviews oder was auch immer, das periodisch entweder in Jahresberichten oder wie auch immer zusammengestellten Überblick über den Fortschritt gegeben wird, dass zu einzelnen Themen die Veröffentlichung in dieser Schriftenreihe, in so einer Schriftenreihe dann erfolgt, dass man bei jährlichen Symposien dann die Berichte, die Veröffentlichungsberichte dieser Symposien dann darüber veröffentlicht und die allgemein zugänglich macht. Das wäre für mich schon eine Aufgabe, die ich dem Grunde nach beim BFE ansiedeln würde. Und Sie hatten jetzt zum Schluss noch einen Punkt angesprochen, da wollte ich eigentlich noch darauf eingehen. Jetzt ist er mir entfallen. Die Fragestellung Wissenschaft. Wir brauchen also an einem entscheidenden Schalthebel aus meiner Sicht sitzen ja gegenwärtig diese Organisation, die gewissermaßen mit der Vergabe dieser wissenschaftlichen Themenstellung befasst sind. Also Karlsruhe, Jülich, dort die entsprechenden Organisationseinheiten, die mit diesen Vergabeverfahren beschäftigt sind. Denen kommt ein unverhältnismäßig hoher Einfluss zu. Natürlich werden die kontrolliert durch die Ministerien. Die Frage ist an der Stelle, dass für diese Vergabe aus dem Beirat hier eine gewisse Kontrollfunktion ausgeübt werden können sollte, um an der Stelle die größere Breite da reinzubringen. Das wäre ein Vorschlag, glaube ich, der da etwas helfen könnte, weil das ist nach meiner Wahrnehmung, ohne irgendeinem Ministerium zu nahe zu treten, aber das ist nach meiner Wahrnehmung ein Bereich, wo es dann Vergaben gibt, die aber kein Mensch mehr nachvollziehen kann, warum, an den und wie auch immer.
Also Herr Trautmann, sage ich mal, Sie hatten sich jetzt.
Nur noch kurz Anmerkung zu dem wissenschaftlichen Journal, dann hatte ich was anderes verstanden. Die Frage einer Schriftenreihe, da bin ich absolut bei Ihnen, das kann man ohne Frage dem BFE aufgeben, das ist sogar mehr als sinnvoll, nicht? Also eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Gut, aber okay.
Ich hatte eine Anregung zur Information oder zur wissenschaftlichen Diskussion. Für mich ist ganz wichtig, dass man eine faire Diskussion, wissenschaftliche Diskussion hat. Eine kontroverse Diskussion, aber auch, wo man auf den anderen eingeht. Weil oft wird ja eine wissenschaftliche Diskussion so geführt, indem man immer die Unfähigkeit des anderen vorgeworfen wird. Und dann hat man zwar Auseinandersetzung, es bringt aber nichts, weil jeder wirft sich nur, meint nur, er hat recht. Und jemand, der, sagen wir mal jetzt, ja gerade die Expertise der Wissenschaftler braucht, der kann schwer unterscheiden, wer jetzt dann recht hat. Und der kann eigentlich nur mit das Ganze mit aufnehmen, wenn auch eine wissenschaftliche Diskussion stattfindet, indem er die Argumente gegeneinander abwägt. Und das finde ich das ganz wichtig für eine wissenschaftliche Diskussion. Das sollte man auch erwähnen, weil eine kontroverse Auseinandersetzung, in der jemand nur seine Meinung sagt, meistens nicht wirklich zur Erkenntnis führt für die Entscheider dann.
Jetzt habe ich noch Detlef Abel und Herrn Kuttler drauf. Ich würde dann gern mal das abschließen, weil wir diskutieren ja alles noch mal dann, wenn wir die Vorlage haben. Aber ich habe so den Eindruck, so langsam zeichnet sich eine Kontur ab, die wir in der Vorlage dann vorgelegt haben wollen.
Ich möchte nur ganz kurz in ein oder zwei Sätzen eben die Bedeutung des Begriffes Commitment. Es gibt kein so richtig schönes deutsches Wort, aber ich sage jetzt mal die Selbstverpflichtung zu einem offenen Diskurs, der bei einer solchen Organisation verbreitet sein muss, und die Bereitschaft, auf die Bedürfnisse, die aus der Gesellschaft geäußert werden, auch einzugehen. Die Erfahrung aus der Beobachtung und auch von eigener Tätigkeit deutet aber darauf hin, dass in Zeiten, wo die Zeiten eng werden, die Arbeitszeiten eng werden, auch die Offenheit, die eigentlich da ist, sehr schnell den Notwendigkeiten sozusagen untergeordnet wird. Das bedeutet, dass das Fehlen einer Anbindung solcher Institutionen an ein größeres Gremium, in dem auch die Gesellschaft vertreten ist, das nämlich dieses Bedürfnis hat, nicht funktionieren wird. Das heißt, es muss immer wieder erneuert werden und es muss von außen auch immer wieder an solche Organisationen herangetragen werden, weil sie selber Schwierigkeiten damit haben werden und man wird ihr das noch nicht mal und den handelnden Personen gar nicht mal übel nehmen können. Also ich glaube, dass es ohne eine gesellschaftliche Anbindung an das gesellschaftliche Begleitgremium und wie man das dann organisiert, das ist noch eine zweite Sache. Der Begriff Beirat, der sagt sich leicht hin, ist auch ein kurzes Wort, aber eigentlich geht es darum, was soll der denn machen? Was sollen denn diese nachgeordneten Organisationen tatsächlich machen? Und ich fände es gut, wenn wir uns, wenn so ein Papier zustande kommt im Detail, dann auch Gedanken machen würden, was ordnen wir dazu und was bedeutet das dann auch für die Organisation? Denn eines ist klar, es kann nicht immer nur den besonders gut informierten Wissenschaftlern überlassen bleiben, sicherheitsrelevante oder zu definieren, was sicherheitsrelevante Probleme sind und womöglich auch noch die Antwort dazu zu liefern. Das muss also in ein Gesamtkonstrukt eingebettet sein. Und ich denke, dass es wichtig ist, dann da auch über die konkreten Aufgaben, die man sich vorstellen kann, nochmal nachzudenken und da so ein paar Ideen zu entwickeln.
Ja, nochmal zur Ansiedlung des wissenschaftlichen Beirats. Ich bin auch dafür, dass der beim Nationalen Begleitgremium angesiedelt wird und nicht separat läuft. Wir hatten letztes Mal in der AG 1 diskutiert, dass es nicht zu viele Gremien geben darf, denn sonst wird das Ganze zu kompliziert und sonst gibt es auch Überschneidungen im Aufgabenspektrum. Das Nationale Begleitgremium sollte also erstens aus verdienten Bürgern bestehen und Persönlichkeiten, die mehr oder weniger den Gesamtprozess überblicken. Zweitens aus einem wissenschaftlichen Beirat dazu, der aber auch zum Nationalen Begleitgremium gehört. Drittens hatten wir in der AG 1 das letzte Mal diskutiert, dass eventuell auch ein Beteiligungsbeauftragter oder Beauftragte hier mit dazukommt. Dieser Beteiligungsbeauftragte sollte überprüfen, ob die Bürgerbeteiligung auch so läuft, wie es mehr oder weniger entsprechend den gesetzlichen Vorgaben hier vorgesehen ist. Und viertens, wie es Herr Tomauke gerade ansprach, eventuell sollte auch im Nationalen Begleitgremium sollten da 2-3 Personen da sein, die sich nur kritisch damit auseinandersetzen ob die Organisation noch die richtige ist, die Organisation des Standortauswahlverfahrens. Also es sind schon unterschiedliche Aufgaben und die müssten auch entsprechend beschrieben werden. Wenn Sie jetzt, Herr Seiler, hier ein Papier dazu verfassen oder der Herr Alt, dann sollte er sich da kurz schließen mit dem Papier, was es von Demos gibt zum akzeptierten Auswahlverfahren, weil da steht auch schon eine Beschreibung drinnen, was, welche Aufgaben das nationale Begleitgremium hat, damit wir hier einigermaßen konform sind.
Können Sie da dann, das Zitat dann weitergeben?
Ich werde es weitergeben, ja. Aber Sie wissen, die Absprache AG 1, AG 3 ist ja nicht so leicht. Dann noch einen anderen Punkt. Wir können uns hier natürlich lange über das optimale System unterhalten. Ja, was ist das optimale System, was Sicherheitskultur, einer Sicherheitskultur den entsprechenden Platz einräumt? Meine Erfahrung ist aber auch, man kann das System noch so gut gestalten. Wenn die Personen das Falsche sind, dann funktioniert das beste System nicht. Andersrum ist es nicht so. Wenn die Personen die richtigen sind und das System falsch ist, kommt meistens immer noch was Gutes raus. Das heißt, wir sollten auch irgendwo einen Abschnitt schreiben, dass die Personenauswahl, wie auch immer die erfolgt, in meinen Augen das alles Entscheidende ist. Wie bei jeder Firma, die auch weiß, das Personal, die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sind das alles Entscheidende. Und das gilt für unser System hier, BGE, BFE, Nationales Begleitgremium, ganz genauso.
Gut, Stefan Wenzel hat sich noch gemeldet. Und dann sollten wir es so abrunden dann.
Ja, ich will nur einen kritischen Hinweis machen, wo noch keine abschließende Lösung zu haben, aber wo wir uns noch Gedanken darüber machen. Das ganze System muss einerseits diese Rückkopplungsmechanismen haben, wie Herr Tomauske auch erwähnte, also ein System von Checks and Balances. Aber es darf natürlich auch nicht zu einer Selbstblockade des ganzen Prozesses führen. Und dafür ist es auch notwendig, dass es auch übersichtlich ist. Auch ein Bürger, der nicht der absolute Experte für Fragen der Lagerung von atomaren Abfällen ist, der muss ungefähr verstehen, in welchem Kontext er sich bewegt. Wir haben ja jetzt bei uns 2 Jahre lang eine Regierungskommission gehabt, die hat sich mit Vorhabenplanung beschäftigt und mit Bürgerbeteiligung und hat mal klassische Beteiligungsverfahren ausgewertet. Von einem normalen Planfeststellungsverfahren für eine Industrieanlage bis hin zu Stuttgart 21 oder Südlink oder ähnlichen Geschichten. Mein Eindruck ist, dass Bürgerinnen und Bürger oft gar nicht wissen, in welchem Teil eines komplexen Beteiligungsverfahrens sie sich überhaupt bewegen. Wenn ich nicht weiß, welche Rechte und Möglichkeiten ich in welcher Phase habe, dann versuche ich möglicherweise schon bei einer freiwilligen vorgezogenen Bürgerbeteiligung ganz viel zu erreichen, obwohl ich möglicherweise hinterher nach einer ordentlichen Einwendung und einem Erörterungstermin viel mehr Möglichkeiten habe. So, aber das komplexe Geschehen dann auch transparent den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, das ist mindestens so wichtig wie die Rechte, die man in diesen Gremien hat, weil sonst sind es am Ende nur einige wenige Experten, die diese Rechte nutzen und nicht ein breiterer Zirkel oder ein breiterer Kreis der Bevölkerung. Jetzt ohne, dass ich da jetzt eine Lösung für präsentiere, wollte ich das nur als kritische Anmerkung reinbringen, dass nicht die Zahl der Gremien hinterher sozusagen die Qualität des gesamten Prozesses erhöht.
Also ich glaube, das wäre schon wichtig. Deswegen haben ja einige hier auch für plädiert, das in übersichtlicher Weise zu behalten. Ich würde noch eins dazu fügen. Man kann das Ganze jetzt, so wie es in der niedersächsischen Untersuchung war, auf die Bürger beziehen. Aber wenn wir zum Beispiel kritische Möglichkeit für kritische Stimmen aus der Wissenschaft aufrechterhalten wollen, ich glaube, auch viele, die jetzt nicht die Oberinsider sind, wissen auch nicht genau, wo sie sich hinwenden können. Also wir müssen sozusagen das Gleiche auch nochmal ins Wissenschaftssystem so weit reinspiegeln, dass jemand, der irgendwo an seiner Uni sitzt oder auf einem Referentenposten in irgendeiner Behörde, dass der im Zweifel auch weiß, wohin er sich wenden kann, wenn er da so eine, also einen bestimmten Befund oder bestimmte Einschätzungen hat. Also das kann man ja jetzt alles mal als Anforderungskatalog aufschreiben. Wir werden hier nicht die finale Organisation machen können, aber wir sollten, glaube ich, mit dem Kapitel einfach klarstellen, es hängt auch ganz stark an den Organisationen und es hängt natürlich, Herr Kudler, auch daran, welche Personen in den Organisationen sind. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass gute Personen in schlechten Organisationen nicht viel hingekriegt haben. Also wir arbeiten jetzt mit dem an den Organisationen und an der Selbsthinterfragung und an anderen Stellen müssen wir da. Frage, kann ich dann das jetzt erstmal abschließen? Wie gesagt, wir diskutieren, wenn wir einen Text haben, diskutieren wir das ohnehin wieder. Aber ich habe jetzt auch so eine Breite gehört, dass man da, glaube ich, ein ganz schönes Kapitel mal mit aufsetzen kann vom Gesamtinhalt. Und es ist auch viel darüber diskutiert worden, wie man es unterteilt, also damit auch klar ist, was zu welcher Baustelle gehört und so. Also Vorschlag, wir schließen den Punkt ab. Harren des Textes. Und jetzt würde ich gerne 5 Minuten Pause machen bis 16.26 Uhr. Und dann machen wir weiter. So, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist die Methodik für vorläufige Sicherheitsuntersuchungen. Da hatten wir für die letzte Sitzung das Papier vorliegen, was Herr Kudler immer wieder weitergeschrieben hat, dankenswerterweise. Das ist dieses 96a-Dokument. Und wir hatten von Niedersachsen einen Text bekommen, der völlig anders war. Also nicht unbedingt vom Inhalt an allen Stellen, aber der völlig anders geschrieben war. Das ist das 106er-Dokument. Und die große Schwierigkeit ist ja, wenn man im jetzigen Stadium, wo es um konkrete Texte geht, dann 2 verschiedene Texte hat. Und wir hatten eigentlich darum gebeten, dass die beiden Seiten eine gemeinsame Fassung machen. Und das ist irgendwo ein ganzes Stück schiefgelaufen, weil der Vorschlag für die gemeinsame Fassung hat dann, den hatte ich zwischendrin gesehen, den haben wir dann auch gar nicht verteilt, der hat dann hauptsächlich auch Streichungen und Ersetzungen durch andere Texte bestanden, auch bei Textpassagen, die wir hier schon intensiv durchgesprochen haben. Ich würde jetzt einfach mal um einen Vorschlag bitten, wie das jetzt an der Stelle weitergehen soll. Also wir können nicht einen Text, so wie 96a, auf die Seite legen, obwohl wir den mehrfach diskutiert und mehrfach ergänzt haben, und ja, sondern wir müssen aus meiner Sicht auf dem 96a aufbauen und da müssen die Dinge, die aus bestimmten Sichtweisen nicht stimmen, muss eine Textpassage dagegen gesetzt oder als Ersatz gesetzt werden, aber 3/4 ausstreichen und dann, das ist ein völlig neues Papier. Also ich würde einfach darum bitten, ob wir mal hören können, wie wir dazu einen Text in kurzer Zeit kommen, weil sonst würde ich mich gezwungen sehen, dass wir auf dem 96a-Dokument weiter diskutieren. Also ich denke mal, wer will zuerst?
Wir können auch gerne anfangen. Wir haben uns ja verständigt, dass wir versuchen, unsere beiden Papiere zusammenzuführen. Und das ist ja auch geschehen. Also ich bin hier auch gerade noch mal dabei, durchzugucken. Verteilt worden ist das, glaube ich, bislang nicht. Aber das wäre eine Grundlage für eine Beratung.
Herr Wenzel, wir haben ja in der ersten Märzhälfte war das fast nicht 3/4 Stunde oder Stunde darüber diskutiert. Herr Pick hatte mir dann was zugeschickt, das ist der Teil, der aber nicht verteilt worden ist. Es ist mehr oder weniger aus Zeitgründen noch nicht dazugekommen, dass wir uns da im Detail absprechen konnten. Da sind jetzt viele Passagen drin, die, wie soll ich sagen, wenn man verschiedene Texte zusammenkopiert, dann klingt es manchmal etwas holprig. Und deswegen möchte ich darüber noch mal diskutieren. Inhaltlich ist da gar nicht so viel Unterschied zwischen Ihrem Text und meinem Text. Es ist ja auch nicht mein Text, sondern es ist ein Text, der hier schon zweimal mindestens durchgesprochen wurde und der ja auch beim Bürgerdialog, bei der Fachkonferenz in einer Arbeitsgruppe diskutiert wurde. Herr Fischer und ich waren da dabei. Insofern ist der auch an sich schon relativ gut gesettelt. Ein Punkt, auf den möchte ich nochmal eingehen, weil da waren wir fachlich unterschiedlicher Meinung. Es ging um die Bewertung von Standortregionen, bei denen mehr oder weniger eine Dosis kleiner 0,01 Millisievert pro Jahr berechnet wurde. Und da hatte ich geschrieben, unterhalb von 0,01 Millisievert pro Jahr gelten alle Standortregionen bzw. Standorte hinsichtlich dieses Schutzkriteriums als gleichwertig. Da hat, glaube ich, Herr Röhling mit Herrn Appel telefoniert vor einigen Tagen oder Wochen. Und ich glaube, da kam die Formulierung dann raus, unterhalb von 0,01 Millisievert pro Jahr werden die Standortregionen mehr oder weniger nicht mehr miteinander verglichen, beziehungsweise es wird nicht mehr betrachtet. Das hat mir Herr Röhling mal so am Telefon mitgeteilt. Ich kann mit dieser Formulierung, wenn sie so war, doch, ich kann damit auch leben. Ja. Wenn das Wort gleichwertig hier störend ist, dann nehmen wir das hier raus. De facto kommt es für mich quasi aufs Gleiche raus. Denn eine Möglichkeit wäre, dass sich zum Beispiel wir, das heißt Herr Pick und ich und Herr Wenzel, heute Abend hier nochmal zusammensetzen und die einzelnen Abschnitte nochmal durchgehen.
Das wäre denkbar. Wir könnten das mit den Änderungen vorlegen oder wir legen die Kurzfassung vor, die dann sozusagen die geänderten Passagen, entweder wir legen die im Änderungsmodus vor oder in den Passagen, die sozusagen nach unserer Beratung übrig bleiben und können die dann morgen früh nochmal aufrufen.
Also ich habe die Vorlage zwischendrin gesehen. Und die war ja nicht abgestimmt, sondern die war von Herrn Pick an Herrn Kuttler geschickt. Und
ja, aber da gab es, soweit ich weiß, nee. Nur. Na, das war aber die Rückmeldung an uns. Das ist sozusagen da nur bei der Synopse, die wir versucht haben, aus den beiden Papieren zu erstellen, nur an wenigen Punkten noch Konflikte gibt. Und die könnten wir jetzt heute Abend noch aufräumen.
Gibt's. Also ich wäre erstmal, damit jetzt keine Verwirrung entsteht, ich wäre wirklich dafür, wenn man da heute Abend aufräumen könnte. Und ich würde auch sagen, dass wir das morgen diskutieren können, weil die Texte, also die Textbausteine sind insgesamt entweder aus dem 96a oder aus dem 106. Also insofern waren die schon bekannt. Nur das Arrangement, also vielleicht sind auch noch ein paar extra Sachen, wir können es probieren. Aber wir brauchen sowieso die Übereinstimmung. Und wir haben, also ich habe in der Diskussion bisher, inklusive dem, was ich da gelesen habe, als wesentlichen Auseinandersetzungspunkt nur den gesehen, den Herr Kuttler gerade angesprochen hat. Und wenn sich da eine Lösungsmöglichkeit in die Richtung entwickelt, wären wir inhaltlich auch ziemlich stark auf einer gleichen Linie. Also wäre einfach die Frage nochmal, geht es, also es ist eine Zumutung nach so einem Sitzungstag, deswegen frage ich nochmal, geht es, dass wir da entsprechend heute Abend noch dass sie sich zusammensetzen und klären. Ja.
Wie gesagt, die Rückmeldung, die wir hatten, war, dass wir uns auf der Basis verständigen können, der übermittelten Synopse. Das war ja auch unsere Verabredung.
Naja, ich hatte zurückgeschrieben, dass wir uns da zusammensetzen sollten. Und das wollen wir machen. Vielleicht nehmen wir uns heute Abend, sagen wir mal, maximal 1,5 Stunden Zeit, um das nochmal durchzusprechen. Weil ja, wir tagen heute bis 18.30 Uhr etwa, sodass wir vielleicht eine Viertelstunde Pause und dann nochmal bis maximal 7:30 und dann passt das.
Und dann hören wir uns morgen früh an, ob es soweit lesbar ist, also so war lesbar im Sinne von Durchsprechen. Das, was morgen früh durchsprechen können, weil die Alternative wäre, dass wir das verschieben. Und beim Verschieben stehen wir jetzt vor dem Problem, wir müssen ja die Kommission weiter füttern. Sozusagen, Sie haben es ja heute und gestern mitgekriegt, wenn wir keine Texte an die Kommission liefern, dann ist halt kein Diskussionsstoff da, uns fehlen viele Kapitel. Und irgendwann ist Juni. Und es ist so, wenn wir haben heute und morgen die Sitzung und wir haben nächste Woche am 14. die Sitzung und die Kommission tagt wieder am Montag, den 18. Und wir, nachdem wir alles, was wir gut diskutiert haben, hier inzwischen abgeliefert und abgearbeitet haben, müssen wir jetzt einfach neue Dokumente produzieren. Deswegen schwärme ich erstmal dafür, dass wir morgen früh über die Sicherheitsuntersuchungen reden und wir werden dann feststellen, ob wir da morgen fertig reden können, weil das wäre ein Kapitel, was wir an die Kommission geben könnten.
Bloß was nicht geht, ist, dass wir uns viel Arbeit machen, Papiere erstellen, die dann auch zusammenführen und die dann nicht verteilt werden. Wenn sie erarbeitet sind, dann müssen sie verteilt werden. Und ob sie dann geeignet sind oder nicht, muss dann die ganze Runde entscheiden. Also insofern, ich denke, wir machen heute Abend den Versuch, aus der Synopse sozusagen ein gutes Ergebnis für morgen früh zu produzieren. Aber die Alternative wäre, dass wir hinterher wieder mit 2 Papieren unterwegs wären. Das wäre nicht gut.
Ja, einverstanden. Also sollen wir den Punkt jetzt so abschließen und wir warten auf einen Bericht morgen früh und wenn es geht, auch auf einen Ausdruck in der Hoffnung, dass das möglich ist. Das muss die Geschäftsstelle dann im Zweifel machen.
Also ich glaube, einen Ausdruck bis morgen früh, das werden wir nicht mehr hinkriegen. Aber nochmal, wir haben ja das schon diskutiert. Ich bin der Meinung, wir sollten Papier verfassen, da werden wir die Änderungen im Änderungsmodus reinschreiben. Und wenn wir dieses Papier dann rumschicken, aber erst in 2-3 Tagen, damit es sauber ausformuliert werden kann, und beim nächsten Mal beschließen wir das?
Also wir müssen jetzt produzieren. Wir haben die Geokriterien vor uns, wir haben das 6-3er vor uns, also die Prozessbeschreibung. Also ich wäre dafür, dass wir morgen früh abfragen, ob es geht. Und das werden Sie heute um 8 oder 8:30 feststellen, ob es geht oder nicht, und uns das morgen früh mitteilen. Also ich hoffe natürlich, dass es geht, aber wir wissen ja, dass Prognosen nicht immer ganz zuverlässig sind. Also ich bitte einfach darum, Herr Kudler, probieren Sie es. Gut, dann wäre der nächste Tagesordnungspunkt der lang ersehnte. Geologischen Abwägungskriterien, sage ich jetzt, also die geologischen Kriterien natürlich insgesamt, aber wir hatten die letzten beiden Mal deutlich gesagt, nachdem wir die Ausschluss- und die Mindestkriterien ja schon durchaus ab und zu durchdiskutiert haben, müssen wir jetzt endlich mal systematisch durch die Abwägungskriterien durch. Und deswegen würde ich auch vorschlagen, dass wir bei den Kapitel 5 innerhalb dieses Gesamtwerkes, das ist ja noch nicht inhaltsverzeichniskompatibel nummeriert, sondern in sich selbst, also Kapitel 5 geowissenschaftliche Abwägungskriterien, anfangen. Und die Situation aus meiner Sicht ist so, wir haben nach wie vor zwei Gruppen jetzt formal von Kriterien. Wir haben Kriterien, bei denen wir uns relativ einig sind, wo wir also heute über Feinschliff oder Akzeptieren reden können. Und wir haben andere Kriterien, wo die Meinungen noch ein ganzes Stück auseinander sind. Auch da ist ja noch nicht fertig diskutiert. Ich würde vorschlagen, wenn wir durch die 12 Kriterien durchgehen, dass wir bei jedem Kriterium mal kurz definieren, ist jetzt konsensfähig oder gibt erhebliche Probleme. Und im ersten Fall diskutieren wir es durch, im zweiten Fall überlegen wir uns, wie wir zum konkreten Ende kommen. Außerdem haben wir ja das letzte Mal oder vorletzte Mal schon beschlossen, dass wir die Abwägungskriterien nicht so stehen lassen können, weil die nicht selbsterklärend sind, wie das jetzt funktioniert. Und deswegen haben wir von auch einer kleinen Arbeitsgruppe einen Vorschlag bekommen für die Einleitung des Kapitels mit den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien, das hauptsächlich die Funktion hat, außer einzuleiten, eben auch darzustellen, wie das mit der Abwägung ist. Und ein wichtiger Inhalt dabei ist ja, dass wir anders als der AKN inzwischen sagen, man kann jetzt nicht die Abwägungsgruppen gegeneinander hierarchisch sehen, also Kriterien, die in der Abwägungsgruppe 3 sind, sind wesentlich weniger wichtig als Kriterien, die in der Abwägungsgruppe 1 sind. Also das ist sozusagen auch eine wichtige Änderung oder Klarstellung in der Regel, wie die Abwägungskriterien insgesamt anzuwenden sind. Also ich würde jetzt einfach vorschlagen, wir gehen Abwägungskriterien durch. Erstmal die Einleitung, dann fragen wir beim ersten Kriterium bzw. Anforderungen sind es ja in dem Fall von der Diktion, ob wir da eine Chance auf Einigung haben, sprechen wir durch und so weiter. Grundlage 91c, ne? Und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir ignorieren die neueste Fassung, das ist nämlich die 114. Da ist ein Lapsus passiert und da würde ich auch alle Kolleginnen und Kollegen darum bitten, das nicht nochmal zu provozieren. Also wenn Sie an Herrn Lanzmann was schreiben mit der Bitte um Veröffentlichung, wird es veröffentlicht. Das ist grundsätzlich so. Und der 114 ist so entstanden, Uli, wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast einerseits aufgeschrieben, was du für zwei Aufträge entgegengenommen hast als ein Extradokument. Und dann hast du nochmal in 91c reingebaut.
Damit man weiß, wo es hinkommt.
Ja, und jetzt haben wir einen 114 und 91c. Aber aus meiner Sicht ist der 91c, das war das amtliche Dokument für hier. Und in dem 114, wenn wir an die Stelle kommen, aber da kommen wir heute auf jeden Fall nicht, wo die Einfügungen sind, dann würden wir es natürlich nehmen, aber ich würde gern bei 91c für heute bleiben und mit dem, was der Kollege Stefan Alt rausbauen muss, was wir heute diskutieren, das wird dann 91d, damit nicht alle durcheinander kommen. Also klappen wir 91c auf und wenn wir in den Vulkanismus springen, dann gehen wir mal kurz in 114er. So, ja, siehst du, zu was es führt. Wenn man selbst desorientierte Vorsitzende hat, dann am Schluss, dann bringt es nicht so viel. Also Vorschlag nochmal, wir gehen in dem Dokument 91c auf die Seite 23. Und da haben wir jetzt die neue Einleitung stehen, 23, 24 und halb 25. Und da wäre jetzt die Frage, was Sie zu der Einleitung meinen. Herr Tomauske.
Wir haben dieses Dokument im Augenblick nicht vorliegen. Könnte die Geschäftsstelle könnten da vielleicht noch ein paar Kopien organisieren.
Also die 113 haben Sie auch nicht vorliegen.
Nein. Nein.
Weil die 113 war ausgeschrieben. Ja, da müssten Sie was organisieren. Sie können ja hier schon mal aus den Vorsitzmappen die Exemplare, gucken Sie, dass der Herr Thomaus
das geschrieben.
Nee, 91C.
Habe ich jetzt gerade gekriegt.
Haben Sie gekriegt. Gut, braucht es noch jemand?
Sie brauchen das ja.
Nee, 91C.
Okay.
Also wir bleiben bei 91C, um die Verwirrung wieder rückgängig zu machen, wie ich vorhin gesagt habe. Und wir gehen bei 91C auf die Seite 23 folgende.
Okay. Ja, wunderbar. Ja.
Also bei mir macht es echt einen auf 23. Also bitte immer die interne Nummerierung nehmen, nicht die, die am Computer dann nochmal generiert wird, weil deswegen Vorblatt immer herausbringt. Okay, und wer es farbig hat, das grün unterlegte ist diese neue Einleitung und da frage ich jetzt erstmal, ob das, wie das kommentiert gesehen wird. Also was auf jeden Fall klar ist, ist ja von der Seite 23 auf die Seite 24 ist die Aufzählung der 12 Anforderungen, bei denen wir zurzeit sind, dass wir das anpassen müssen, wenn wir ganz durch sind, ist logisch, aber das würde ja nichts am Inhalt ändern.
Also das vielleicht hier sind wir schon, oder wie?
Also können wir dann, nachdem ich keine Meldungen kriege, davon ausgehen, dass der grün unterlegte Text vorläufig akzeptiert ist. Nicht, Herr Brammer.
Ich bitte um Nachsicht, ich war noch ein bisschen am Denken und Überlegen. Ich habe jetzt keine Detailkritik, aber was auffällt ist, hier wird gesagt, was nicht gemacht wird und nicht gesagt, was gemacht wird. Das ist immer ein Stück weit unglücklich. Ohne, dass ich das jetzt grundsätzlich in Frage stelle, das ist erstmal richtig so, aber
also, ich würde dann einfach vorschlagen an der Stelle, wir bräuchten einen konkreten Vorschlag für die Umformulierung. Also, wir kriegen jetzt keine psychologisch völlig sauberen Papiere hin. Also hätten wir vielleicht 3 Monate früher darüber diskutieren müssen. Also insofern würde ich nur mit einem konkreten Umformulierungsvorschlag damit umgehen können.
Ja, ich nehme das. Ich habe meine
Bedenken. Ja, gut. Jetzt frage ich mal der Vollständigkeit halber noch auf der Seite 23, den allerobersten Abschnitt, der steht ja schon immer da. Das war ja die ursprüngliche Kurzeinleitung. Und da gibt es ja auch viele Kommentare dran, die aus den verschiedenen Kommentierungsrunden stammen. Ja, Herr Kern.
Ich habe zu diesem Abschnitt eine Frage, betrifft allerdings die Mindestanforderungen. Ich wollte mal fragen, wie da das Verständnis ist. Hier steht drinnen in der Mitte Teilgebiete, die Mindestanforderungen erfüllen. Im Gesetzestext steht es anders drin. Da ist es eine Negativkartierung, hier eine Positivkartierung. Wie wird das denn gesehen? Weil das springt immer mal wieder hin und her. Also ich bin seither davon ausgegangen, im ersten Schritt schließt man Gebiete aus anhand der Ausschlusskriterien und im zweiten fokussiert man weiter auf Gebiete, die Anforderungen erfüllen. Ja. So ist es hier auch beschrieben. Aber im Gesetzestext steht es anders drin und an anderer Stelle hier im Berichtsteil steht es auch anders drin.
Also ich frage mich an der Stelle, ob da ein unterschiedlicher Berichtsteil rauskommt, also jetzt in der Praxis. Also der, ob die negativ, also würde ein Vorhabensträger, der sich jetzt an den einen oder an den anderen Wortlaut hält, würde der einen unterschiedlichen Bericht zu Mindestanforderungen schreiben?
Ja, die Frage ist ja, wie man mit diesen Gebieten umgeht, wo man nicht sicher sagen kann, dass die Mindestanforderungen erfüllt sind. Also wie soll der Vorhabenträger damit umgehen? Stellt er die zurück oder nimmt er die in die Abwägung mit rein?
Also das ist ein Punkt, den man noch durchdiskutieren müssen beim Prozess. Da spielt ja die Frage Datenkenntnis eine Rolle, spielt aber auch die Frage Anwendbarkeit eines Kriteriums beim jetzigen Datenstand generell. Wir hatten ja so einige wenige Kriterien, wo wir gesagt haben, die können wir wahrscheinlich in Phase 1 nicht anwenden, weil wir da praktisch an keinem Standort Daten dazu haben, mit denen wir das belastbar einschätzen können. Also meine persönliche Auffassung an den Stellen ist immer noch, solange es eine gleichartige Nichterfüllbarkeit ist, oder also sagen wir mal, wir wollen Fließwassergeschwindigkeiten im Grundwasser wissen, das war ja so ein Punkt, haben an keinem Standort das, dann geht das die Mindestanforderung nicht in die Auswahl ein. Also es geht ja nicht bei Standorten, die gleichartig behandelt sind, dann wird das Kriterium in dem ersten Schritt nicht angewendet, weil es nicht anwendbar ist. Und es wäre erst nach der Standorterkundung, also dann gucke ich, wenn ich in die oberirdisch zu erkunden Standorte angucke und stelle fest, da ist bei einigen von denen oder bei einem von denen die Bedingung nicht erfüllt, dann fliegt es halt nachträglich wegen Nichterfüllung des Mindestkriteriums raus. Aber es fliegt nichts aus dem Topf raus mit der Begründung, ich weiß nichts.
Das bedeutet in diesem Fall also Teilgebiete, die Mindestanforderungen erfüllen, soweit bekannt.
Ja. Also beziehungsweise, wenn wir Missinterpretationen vermeiden würden, würde ich Ihren Einwurf ja für ein Plädoyer sehen, dass wir das hier in der Diktion doch umkehren. Also nachdem Standortregionen bzw. Teilgebiete ausgeschieden worden sind, also ich würde es so sagen, nachdem Standortregionen bzw. Teilgebiete ausgeschieden worden sind, die Mindestanforderungen nicht erfüllen. Ich glaube, das sollte man nochmal bei allem Durcharbeiten im Kopf haben, dass wir ja immer mit der Teilmenge der nicht anwendbaren Kriterien mangels Daten zu tun haben und mit der anderen Teilmenge Standorte, bei denen wir nicht genügend Daten haben, im Vergleich auch zu anderen Standorten. Und da finde ich nicht, dass in 3 Jahren Missverständnisse auftauchen. Deswegen würde ich jetzt an der Stelle Sie unterstützen, dass wir es umgekehrt formulieren.
Entschuldigung, ich werde auch langsam alt. Ich weiß nicht mehr, was wir hier beschlossen haben, aber nach dem bisherigen Vorgehen hatten wir es ja so definiert, dass wir eben genau nach dem ersten Schritt geologische Suchräume definieren. Ne, das heißt also Anwendung, Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen führen zur Auswahl von geologischen Suchräumen. So hatten wir es bisher immer definiert und so steht es jetzt auch drin. Wenn wir was anderes dazu festgelegt haben, ist es mir jetzt nicht so richtig präsent.
Also, ich habe das mit den Suchräumen so nicht im Kopf.
Das ist unterschiedlich. An der einen Stelle ist es positiv, an der anderen Stelle ist es negativ.
Ich rede jetzt über das Papier, was wir hier als Kommissionsdrucksache 173 in der 22. Sitzung vorgelegt haben als AG3. Und da steht es so drin.
Aber die...
Ja, ich meine, da haben wir auch mehrfach drüber gesprochen. Also ich meine, das ist jetzt kommt für mich jetzt etwas überraschend, dass wir das nochmal aufrollen.
Also wir werden das...
Drucksache so, 173.
Ja, das habe ich jetzt verstanden. Ich weiß auch, welche du meinst. Nur das Grundproblem ist, dass wir mit unterschiedlichen Vorstellungen in unterschiedlichen Textgenerierungsgenerationen gearbeitet haben. Und vielleicht auch unterschiedliche Teilautoren unterschiedlich. Und ich würde da dann meinen Vorschlag teil zurückziehen. Ich würde hier gerne einen Kommentar dran haben an der Stelle. Final anpassen. Weil wir müssen nochmal, im Prozess müssen wir das nochmal durchsprechen. Da sind wir ja bei der Aufarbeitung von dem Kommissionsdrucksache 173. Den Prozess haben wir auch morgen auf der Tagesordnung. Und dann müssen wir hier an allen Stellen, wo wir uns nicht ganz sicher sind, ob die Prozessbeschreibung richtig ist, einfach die Anmerkung machen, nach einer finalen Festlegung vom Prozess richtig rumformulieren. Und es kann stehen bleiben vielleicht oder kann umgekehrt werden. Aber wir machen hier einen Merkpunkt hin. Wir werden noch zwei, drei andere Stellen finden, wo es auch so ist.
Wichtig ist mir nur, dass wir festhalten, es ist jetzt erstmal kein Widerspruch zu diesem, so wie es jetzt hier aufgeschrieben ist, zu dem, was wir bisher auch diskutiert haben.
Ja, wir diskutieren das genau an der Fortentwicklung von dem 173er Papier und wenn wir uns da einig geworden sind, markieren wir hier und an ein paar anderen Stellen da, wo wir nochmal überprüfen müssen, ob es noch in der finalen Diktion übereinstimmt. Also machen wir hier eine Markierung hin. Was ich jetzt frage nochmal, ist, was machen wir jetzt mit den Kommentaren, die da an der Seite stehen? Weil zu den Kommentaren müssen wir uns irgendwie entscheiden. Also jetzt machen wir den Akt Aufnahme der oder Bearbeitung von Kommentaren, die wir von außen gekriegt haben. Ja. Kollege Wenzel ist dran.
Zum einen ist offenbar ist ein bisschen unklar, warum eigentlich dieses Wörtchen ungefähr hier reingerutscht ist. Das steht an zwei Stellen. Das bezieht sich aber auch auf einen Kommentar. Und von daher, da es hier im Gesetz ganz klar ist, würde ich hier nicht plötzlich so eine Unschärfe reinbringen. Das führt nur zu totaler Verwirrung. Und man fragt sich, was soll das? Wenn es ein Maß gibt, gibt es ein Maß und das kann man dann nicht relativieren.
Ja. Also würde ich mich anschließen, dass wir das ungefähr an dieser und anderen Stellen wieder rausmachen, weil wir sind uns doch alle bewusst, wenn ich eine Sicherheitsanalyse für 1 Million Jahre mache, ist die sowieso nicht für 1,01 Million Jahre. Also die Unschärfe kommt schon automatisch, die müssen wir nicht noch zusätzlich drauflegen. Okay, mit den anderen Kommentaren. Der erste Kommentar bezieht sich ja hauptsächlich auf die Gewichtungsgruppen zu einer Zeit, wo noch davon ausgegangen worden ist, dass Gewichtungsgruppen unterschiedliches Gewicht haben. Das haben wir ja aufgehoben. Also könnte man diesen AK243-Kommentar ersatzlos löschen. Der ist durch die Einleitung weg. Bei der Online-Kommentierung hatte jetzt jemand vorliegen. Müssen wir das berücksichtigen, ist da ein interessanter Aspekt dabei, die 1184 und 1185. Also es ist, wer Kommissionsdrucksachen zufällig dabei hat, ist die 93er. Ja, dann, also wenn er nicht verständlich ist, dann nützt er nichts. Also das ist eigentlich ein Kommentar. Also der 84 wie der 85 sind Kommentare, die eigentlich zum Gesamtverfahren gehen und nicht an der Stelle zuschlagen. Also es, aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, da jetzt an der Stelle drauf einzugehen.
Ja. Ich würde ganz gerne noch eine allgemeine Bemerkung machen. Bei dem Workshop kam die Kritik vor, dass man lieber einen qualitativen Ansatz verfolgen sollte bei den Abwägungskriterien. Das wurde hier in der AG 3 abgewiesen mit dem Hinweis darauf, dass der Vorhabenträger möglichst festgelegt werden sollte und wenig Spielraum haben soll bei der Abwägung. Jetzt geht der Trend aber in die Richtung, man hat Gewichtungsgruppen eingeführt, hebt die jetzt wieder auf. Man hat Kriterien, die zwar in Gewichtungsgruppen eingeordnet werden, aber ohne Gewichtung, aber trotzdem mit sicherheitstechnischer Bedeutung irgendwo. Das ist, finde ich jetzt im Resultat etwas schwammig. Ich habe also keine Vorstellung, wie der Vorhabenträger da jetzt konkret mit umgehen soll.
Also erstmal ist es ja so, wenn ich gar keine Vorgaben mache, dann kann er noch weniger mit umgehen. Beziehungsweise kann noch mehr machen, was er will. Das war unser Hauptargument ja, warum wir gesagt haben, wir gehen nicht auf qualitative Kriterien, obwohl das im Workshop mehrfach gesagt worden ist. Also wir gehen nicht auf das Schweizer Verfahren, weil wir das für weniger nachvollziehbar halten. Und wir müssen hier in der Republik ja auch mitrechnen, dass wir ein höheres Akzeptanzproblem für Entscheidungen, Entscheidungsbegründungen haben. Also brauchen wir hier eine klare Begründung eingehalten oder nicht eingehalten. Deswegen waren wir bei den quantitativen Dingen. Und das haben wir uns hier entschieden. Die Diskussion können wir nicht nochmal aufmachen. Die zweite Frage ist die, wie weit man, und das sollten wir aber in den konkreten Kriterien diskutieren, wie weit man in den konkreten Kriterien hinreichend quantitativ sind. Bei manchen Kriterien ist es ja mehr und bei anderen weniger, wenn man jetzt ehrlich reinguckt.
Ja. Noch etwas zu den Gewichtungsgruppen. Nach meinem Verständnis sind die Gewichtungsgruppen in dem Sinne nicht aufgehoben, dass darin nicht unterschiedliche Bedeutung für das eigentliche Ziel der Endlagerung zum Tragen kommt. Also die Kriterien in der oder die Anforderungen in der Gewichtungsgruppe 1 sind schon diejenigen, die beziehen sich unmittelbar auf den Einschluss, sind schon wichtiger als manche andere, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Was aufgehoben ist jetzt durch die Formulierung hier und auch durch das, was wir beim letzten Mal gesprochen haben, nach meinem Verständnis, ist die systematische Abarbeitung, die der AKN dafür vorgesehen hat, die sinngemäß lautete, wir gucken zuerst mal bei den Ergebnissen der Gewichtungsgruppe 1 und wenn da was besser abschneidet als das andere, dann ist es das. Und wenn das nicht zu einem Ergebnis führt, dann gucken wir in der Gewichtungsgruppe 1, gehen genauso in der Gewichtungsgruppe 2, gucken genauso hin. Und wenn wir da ein Ergebnis haben, dann ist es das eben. Und wenn wir das nicht haben, dann gucken wir in der Gewichtungsgruppe 3. Und was sich jetzt geändert hat, ist nicht die relative Bedeutung. Sie ist nun nicht mehr so scharf im Verfahren wirksam, sondern man wird immer noch sagen können, dass geringe Grundwassergeschwindigkeit oder fehlende Grundwassergeschwindigkeit wichtiger ist als manches andere Kriterium. Was es bei dem AKN-Ansatz praktisch unmöglich gemacht hat, war, nicht so hoch bewertete Kriterien sozusagen in das Verfahren so einzuführen, dass sie dann auch eine größere Bedeutung haben könnten, als ihnen nach der einfachen Zuordnung zukommt. Und das sollte aufgeweicht werden. Das ist mein Verständnis jedenfalls dabei. Dass sozusagen letztlich alles gegen alles irgendwo aufgewogen werden, nicht aufgewogen, das ist falsch, das hört sich nach Kompensation an, aber dass das in den Fokus genommen werden soll. Das ändert nichts an einer gewissen unterschiedlichen Bedeutung. Also da müssen wir dann nachher auch nochmal gucken, ob denn die Kriterien jetzt alle so dann richtig zugeordnet sind.
Also ich entnehme dem jetzt zwei Sachen. Also erstens sind wir uns einig drüber, dass alle 12 oder wie viele Kriterien es dann sind am Schluss, dass die alle abzuprüfen sind und auch für alle die Ergebnisse aufzuschreiben sind und alle insgesamt in die Abwägung eingehen. Mit der Gewichtung lassen wir uns ja jetzt nicht drüber aus, wie das dann quantitativ oder so gegeneinander steht. Ich würde auch für plädieren, dass wir das dem Vorhabensträger 1 und dann dem Überprüfer 2 und der öffentlichen Debatte 3 überlassen, ob ein Kriterium wichtiger ist als das andere in der konkreten Ausprägung. Das heißt, das müssen die verbal argumentativ darstellen. Da werden wir jetzt nicht eine Regel produzieren können, die sagen, Kriterium 11 ist 23 Punkte wert und Kriterium 2 ist 46 Punkte wert. Ja, und das haben wir damit und dann geben wir die Kriterien rein. Jedes Kriterium für sich auch ein Stück quantitativ, aber kein quantitatives Verhältnis untereinander zwischen den Abwägungskriterien, weil wir eben auch die Kompensation unbedingt vermeiden wollen. Schlechtes sowieso wird aufgerechnet gegen Gutes sowieso. Also das heißt, ich würde da jetzt sagen, dass wir da auch an den Punkten bleiben. Die Kommentare führen uns da jetzt nicht dazu, dass wir da jetzt ein anderes Grundsystem haben wollen. Die Kommentare beziehen sich ja jetzt alle auf Grund, dass man sich in ein anderes Grundsystem bewegt. Beziehungsweise der 1185 bezieht sich ja sogar darauf, dass man alles in die Sicherheitsuntersuchungen steckt. Dann haben wir am Schluss nur noch Sicherheitsuntersuchungen, haben keine Kriterien mehr. Das war ja auch nicht der gewünschte Zustand. Können wir dann die Einleitung verlassen? Ja, sag.
In dem nächsten Absatz.
Sag mal genau, welcher das ist.
Der beginnt, die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien sind im Folgenden als Anforderung formuliert. Das kann man zwar so sehen, es wird auch in der Wahrnehmung oft synonym verwendet, dass als seien die Anforderungen sozusagen das Kriterium. Und dann stellt sich aber die Frage, was ist denn das, was dann als Kriterium formuliert wird? Es ist nach meinem Verständnis eben nicht so, dass die Kriterien als Anforderung formuliert sind, sondern dass sie diesen bestimmten Anforderungen zugeordnet sind. Die Anforderungen, zum Beispiel Anforderung 1, kein oder langsamer Transport durch Grundwasser im Endlagerniveau, wird dann durch 3 Kriterien hinterlegt oder diese 3 Kriterien sind dem zugeordnet. Es ist aber nicht so, dass sie einfach so formuliert sind. Also das ist jetzt eine stilistische Frage.
Und jetzt bring mal das Stilistische im Bericht schriftlich an den Gesetzgeber rüber, der dazu verpflichtet ist, die Kriterien im Gesetz zu fassen. Wobei er jetzt nicht die 40 Seiten Platz hat.
Ja, dann
also ich sage das ein bisschen ironisch an der Stelle. Wir haben bei den Abwägungskriterien ohnehin das Problem, dass wir die komplizierter formulieren müssen, weil es sachlich gerechtfertigt ist. Die kann man nicht so platt formulieren wie kein Vulkanismus. Aber wenn jetzt trotzdem die Kriterien per Gesetz festgelegt werden wollen, müssen wir wenigstens was hinschreiben. Jetzt habe ich Herrn Trautmannsheimer als nicht gesehen, dann Herr Klemann.
Ja, ich habe einen Formulierungsvorschlag. Also wenn man das so formulieren würde, diesen Satz, die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien sind im Folgenden in 12 Anforderungen und 3 Gewichtungsgruppen bzw. Gruppen gegliedert. Dann hätte man das gelöst. Man müsste dann aber in dem davorgehenden Absatz auch nochmal das konkretisieren und da die Anforderungen auch mit einbringen. Die günstige geologische Gesamtsituation ergibt sich nicht aus der besonders guten Erfüllung eines einzelnen Kriteriums, sondern aus der Summe der Erfüllung aller Kriterien und Anforderungen.
Das war jetzt nochmal ein Vorschlag.
Ja.
Kannst du es nochmal zum Mitschreiben machen, weil, damit man es dann in der nächsten...
Also der Vorschlag wäre, in dem zweiten Absatz beginnen die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien, den Satz so zu formulieren, die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien sind im Folgenden in 12 Anforderungen oder 11, je nachdem, das muss dann in Eck hier klammern, und in 3 Gewichtungsgruppen bzw. Gruppen gegliedert. Und im Absatz davor, der Satz beginnend, die günstige geologische Gesamtsituation ergibt sich nicht aus der besonders guten Erfüllung eines einzelnen Kriteriums, sondern aus der Summe der Erfüllung aller Kriterien und Anforderungen.
Ist rübergekommen. Gut. So, gibt es noch weiteres, was wir in der Einleitung präzisieren müssen? Dann Herr Kern.
Ein Stück weiter nach der Aufzählung der Anforderungen würde ich in dem Absatz in der zweiten Zeile das ab dann streichen. Also die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien kommen erstmals in Schritt 2 der Phase 1 des Standortauswahlverfahrens zur Anwendung und gelten für den gesamten Abwägungsprozess bis zum Abschluss.
Ja.
Weil ab dann,
ja, das kann man ja auch gut schon bevor,
redaktionell.
Also ich würde bitten, weil das kein Zeilennummeriertes ist, so wie Sie es dann auch gemacht haben, wenn man die ersten drei Worte vom Absatz vorliest, finden es die anderen sehr schnell. Also sollte man jetzt immer beim Stellenbezeichnen so machen. Okay, noch was in dem? Dann würde ich sagen, dann müssen wir in das Anforderungskriterium 1, jetzt bringe ich es auch noch durcheinander, irgendwie ihr mit eurer ausgefutzelten Begrifflichkeit. Also, ich rufe jetzt auf der Seite 25 und 26 und so weiter, Anforderung 1, kein oder langsamer Transport durch Grundwasser im Endlagerniveau. So, und da ist jetzt einfach die Frage erstmal, das hatte ich vorhin angekündigt, die vorgelagerte Frage, ist das ein einfach zu diskutierendes Kriterium oder eins, wo wir uns bisher ziemlich auseinander bewegt haben? Also davon würde ich abhängig machen, wie wir es weiter diskutieren. Deswegen würde ich das jetzt gerne wissen. Ist da irgendwas massiv strittig?
Also nach meinem Verständnis und nach meiner Erinnerung war dieses Kriterium hier unter uns in der AG3 nicht sonderlich strittig. Mag es an jetzt Formulierungsdiskussionen gegeben haben, daran kann ich mich jetzt so nicht genau erinnern. Aber es gab Kommentare, sowohl während der Veranstaltung zu den Kriterien als auch online.
Ja, deswegen haben und wir deswegen, die Bemerkungen drin.
Ja, und deswegen gibt es ja auch den Vorschlag für eine Umformulierung oder eine Neugestaltung sozusagen dieser Anforderung 1. Das ist die Drucksache 116. Die würde dann, wenn das akzeptiert würde, was da steht, oder mit Änderungen akzeptiert würde, würde dann das jetzige Kapitel 5.1.1 ersetzen, komplett. Die Anmerkungen, die dazu gekommen sind, bezogen sich im Wesentlichen auf den Aspekt der Diffusion. Die Änderungen zu Diffusion, die ich dann eingefügt habe, einer der Hintergründe war, dass offensichtlich die Kürzungen, die ja Grundlage der Form der Liste der Abwägungskriterien gewesen ist, zu rigide gewesen sind, sodass für einige das nicht wirklich nachvollziehbar war. Insbesondere bei Diffusion, bei den anderen Kriterien hat es keine Schwierigkeiten gegeben. Aber die, oder jedenfalls keine, die sich in solchen Kommentaren niederschlagen. Mich hat das dann veranlasst, die Ergänzungen bei Diffusion daraufhin zu überprüfen, ob denn nicht dann im Sinne der Gleichbehandlung der drei Kriterien, die dazu gehören, das auch bei den vorderen Kriterien erforderlich ist. Und ich habe das dann so gemacht. Das heißt, diese 5.1.1 wäre durch den Text zu 5.1.1 in der Drucksache 116 zu ersetzen.
Ja, also die Drucksache 116 haben wir ja auch gekriegt. Das heißt, der Vorschlag von Herrn Apel, der das ja, glaube ich, schon beim AKN kräftig mitformuliert hat, ist jetzt aufgrund der Kommentare, dass wir die ganze Textpassage, wie sie jetzt in dem langen Dokument steht, zur Anforderung 1 durch die Textpassage von 4 Seiten, die du als Kommissionsdrucksache 116 reingebracht hast, ersetzen. Das heißt, eine streichen, das andere hin. Und da würde ich jetzt um Kommentare bitten. Einerseits ersetzen, ja oder nein? Und zweitens, falls es an dem Apelschen Vorschlag in der Kommissionsdrucksache 116 noch Detailänderungsbedarf gibt, den anzumelden auch. Jo.
Das ist die Seite 3. Hier gibt es Ausführungen zu der ersatzweisen Einführung des Indikators Gesteinstyp. Und da widersprechen die Aussagen zum Kristallingestein dem, was wir bei den Mindestanforderungen, was ich da also als 113 eingebracht habe, das müssen wir noch konsistent machen. Weil also hier steht, Kristallingestein eignet sich nur eingeschränkt als Indikator für geringe Gebirgsflüssigkeit und so weiter und so fort. Also das müsste man noch mal konsistent machen. Also deshalb Vorschlag Eche, Klammer.
Also wir sind im 116,
habe ich jetzt im 116 auf Seite 3, da sind und ja die Ausführungen,
verrat mal, wie der Absatz anfängt.
Mit der Absatz fängt Worten? An, Kristallingestein eignet sich nur eingeschränkt als Indikator für geringe Gebirgsdurchlässigkeit.
Da bin ich aber, das ist bei mir auf der Seite 2.
Also wir haben doch gerade gesagt, dass wir die interne Anzeige oben berücksichtigen wollen. Von mir aus nehmen wir auch die Seite 2 von 4. Ja. Dann ist es die im Text auch okay. Da ist es dann der dritte oder vierte Absatz, beginne mit Kristallingestein. Ja?
Ja, ja. Nur, dass also alle auf die gleiche Stelle kommen.
Nur eckige Klammer und Vorschlag und dann im Hinblick auf 113 konsistent machen.
Als Kommentar dran schreiben. Gut, gibt es da Widerspruch oder andere Vorschläge? Also das heißt, wir hätten jetzt hiermit zu der ersten Anforderung beschlossen, wir streichen den alten Text, ersetzen ihn vollständig durch den Text, den Detlef Apel mit der Kommissionsdrucksache 116 vorgelegt hat. Und nehmen an dem Absatz, den wir gerade bezeichnet haben, Kristallingestein eignet sich nur eingeschränkt, der kommt in eckige Klammern und kriegt zusätzlich den Kommentar abgleichen mit. So.
Ja. Bitte um Nachsicht, das ging etwas zu schnell. Ich habe noch einen Punkt, und zwar in der Überschrift. Kein oder langsamer Transport durch Grundwasser im Endlagerniveau. Die Frage, die sich mir stellte, war, warum Endlagerniveau und nicht einschusswirksamer Gebirgsbereich? Wir haben ja auch eine Konstellation in den verschiedenen Möglichkeiten für den einschusswirksamen Gebirgsbereich, wo wir ein Endlager und den einschusswirksamen Gebirgsbereich in einem anderen Gestein haben. Das heißt, da könnte es eine Differenz geben. Es ist nicht zwingend, also man muss nur mal drüber gesprochen haben.
Ich weiß nicht, warum das da steht. Das ist aus einer Vorversion übernommen worden. Und ich kann aus dem Stegreif nicht sagen, warum nun da ausgerechnet Endlagerniveau geschrieben wurde oder steht, wo wir doch sonst immer den einschlusswirksamen Gebirgsbereich genommen haben.
Aber im EWG wäre richtig nach deiner Auffassung.
Ja, ja.
Also wenn jetzt alle sagen, die im EWG aus dem Schlaf können, im EWG wäre richtig, dann können wir doch die Überschrift ändern.
Ich habe nichts dagegen.
Das ist einfach.
Okay, dann ist es hiermit geändert. Also
ja.
Im einschlusswirksamen Gebirgsbereich anstatt im Endlagerniveau als Überschrift. Herr Gudler? Ach so, Entschuldigung, ich habe Herrn Trautmannsheimer, den hatte ich eigentlich vor Ihnen. Tut mir leid.
Ja, ich habe noch eine Frage oder Anregung. Tabelle 5.1, Transport durch Grundwasser. Bei Grundwasserangebot fehlt bei weniger günstig ein Wert. Das ist mir nicht ganz einsichtig, warum man da nicht größer 10, wie in den anderen Bereichen, größer 10 hoch minus 10 schreibt. Hat das irgendeinen Grund? Oder?
Ja, 10 hoch minus 10 ist die Mindestanforderung. Also kleiner 10 hoch minus 10 ist die Mindestanforderung, die erfüllt sein muss.
Aber dann sollte man da vielleicht eine Fußnote.
Ja. Siehe, ja, das kann man. Ja,
da kann das man eine Fußnote
Verweis auf.
Machen, weil ja. die Frage okay. kommt laufen. Ja. Also da kommt in den leeren Kasten eine Fußnote hin, mit Mindestanforderung ist sowieso 10 hoch minus 10 gefordert oder irgend sowas in dem Stil. So, Herr Kuttler.
Ja, zur Kommissionsdrucksache 116, Seite 3 unten und Seite 4. Auf Seite 3 unten, da geht es um den effektiven Diffusionskoeffizienten. Und auf Seite 4 oben ist dann dazu zu Tonstein was ausgesagt. Und auf der Seite 4 in der Mitte ist qualitativ auch noch etwas zu Kristallingestein ausgesagt. Dann frage ich mich natürlich, warum ist jetzt hier für Salz nichts ausgesagt? Ja, da sollte man einfach noch einen Satz entsprechend aufnehmen, dass der Diffusionskoeffizient bei Salz mehr oder weniger entsprechend gering ist und irrelevant ist.
Ja, also, ja. Wer liefert den Satz?
Ja.
Gut, der müsste halt Richtung Kollegen Alt gehen dann. Also weil der Job, der nächste Job, also damit wir uns da nochmal richtig verstehen, die nächste Auflage, also 91d wäre das dann, da verschwinden alle Kommentare, über die wir hier gesprochen haben. Und es steht nur noch der Unterschied drin, also bleiben nicht alle Markierungen drin, sondern es bleiben nur die Unterschiede zur heutigen Version drin, weil sonst verliert man den Überblick absolut. Gut, jetzt gibt es noch eine weitere Wortmeldung, auch zu dem Anforderung 1 oder zum Vorgehen.
Nochmal zu der, ja auch indirekt zu den Durchlässigkeitswerten. Also wir haben ja aber, glaube ich, da noch die eckige Klammer von Herrn Klemann bei den Mindestanforderungen. Da hatten wir ja auch schon mal diese Frage diskutiert, weil wir ja praktisch die an dieser Stelle nicht eine Situation schaffen dürfen, wo praktisch ein Würzgestein an einem einzelnen Abwägungskriterium rausfliegt. Das wäre meines Erachtens völlig unverständlich für den Gesamtprozess und würde auch dem Ziel dieses Gesamtprozesses widersprechen, weil der ja sagt, Ergebnis offener Suche unter Einschluss aller denkbaren Würzgesteine. Und dann können wir nicht hinten sozusagen über einen kleinen, sag ich mal, physikalischen Trick dann einen ganzen Gesteinstyp rauskatapultieren. Und an der Stelle müssen wir nochmal überlegen oder nochmal einen Punkt dran machen, um zu klären, wie wir damit umgehen. Also weil das man kann ja nicht behaupten, dass es nicht möglich ist, in diesem Gestein sozusagen nach Stand von Wissenschaft und Technik einen einschlusswirksamen Gebirgsbereich oder einen sicheren Lagerort zu finden und zu schaffen. Wenn man das machen würde, dann müssten wir gleichzeitig auch den Finnen und den Schweden unterstellen, was ihr da macht, ist überhaupt nicht vertretbar und sicherheitstechnisch problematisch. Das würden wir ja im Moment auch nicht tun. Und deswegen dürfen wir jetzt hier nicht so einen Haken einbauen. Und da wäre meine Frage nochmal an Herrn Appel, was er empfehlen würde, wie wir da jetzt vorgehen. Würden Sie da hier jetzt unter den Abwägungskriterien noch was machen oder unter den Mindestanforderungen?
Also erstmal möchte ich darauf hinweisen, dass der Paragraph oder der Absatz auf Seite 2 von 4, den hatten wir vorhin schon mal. Da hatten wir gesagt, Herr Klemann hatte darauf hingewiesen, da muss der Bezug zur Drucksache 113 hergestellt werden und geprüft werden, wie das kompatibel ist. Mhm. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass dieser Absatz Kristallingestein eignet sich nur eingeschränkt als Indikator für geringe Gebirgsdurchlässigkeit. Also es ist so, dass die charakteristische oder für charakteristisch gehaltene Gebirgsdurchlässigkeit eines bestimmten Gesteinstyps sozusagen die Bewertungsgröße ist. Und da ist nun mal die Erfahrung, dass bei Kristallingesteinen die Durchlässigkeit oft höher ist. Das heißt aber nicht, dass es ausgeschlossen ist, sondern das heißt lediglich, dass die Wahrscheinlichkeit eine geringere ist. Weswegen ja auch andere Sicherheitskonzepte im Kristallin verfolgt werden, in Skandinavien zum Beispiel. Und ich denke, im Zusammenhang mit dem Hinweis auf die 113 gibt das auch ein stimmiges Bild. Es ist einfach die Bandbreite bei Kristallin im Hinblick auf die Durchlässigkeitsbeiwerte nicht so eindeutig wie bei Tonstein und bei Salz.
Ja. Wer war jetzt zuerst?
Oh, ich war mein, also Walter hat ja auch eine Frage enthalten.
Also nochmal zum Verständnis, also die Mindestanforderungen sind das schärfere Schwert, was dieses Kriterium angeht, als dieses Abwägungskriterium. Es ist ja nicht so, dass jetzt wegen eines Abwägungskriteriums ein Standort rausfliegt, sondern das ist ein Kriterium von vielen, was dann also in die Abwägung einfließt. Die Mindestanforderungen, die sind einzuhalten, das ist viel schärfer.
Aber das würde jetzt zum Operationalisieren heißen. Wir gehen ja auch noch mal, wenn wir mal durch die Abwägungskriterien das erste Mal durchmarschiert sind, müssen wir und gehen wir auch noch mal durch die Ausschlusskriterien, die Mindestanforderungen. Das heißt, die Hauptadresse für die Fragestellung ist das Mindestkriterium, die Mindestanforderung. Und hier beziehen wir uns ja nur in dem einen leeren Kasten und da in der Kompatibilität mit dem Drucksache 113 beziehen wir uns nur auf das Abstimmen. Das heißt, die Fußnote muss eigentlich noch einen Kommentar kriegen oder wie auch immer du das hinkriegst, wo drin steht, man muss das nochmal rückprüfen, wenn dann wir durch die Mindestanforderungen durch sind, damit nicht da der kleine Haken bei den Abwägungskriterien steht und so macht, wie wenn er die Formulierung der Mindestanforderungen außer Kraft setzt. Ich glaube, so rum müssen wir das jetzt einfach von der Logik her verkoppeln. Also das Primäre sind die Mindestanforderungen und die würden im Zweifel dazu führen, dass bestimmte Standorte rausfliegen. Und deswegen müssen wir an der Stelle Mindestanforderungen genau aufpassen.
Vielleicht nochmal an die Geologen die Frage. Dieses Kriterium stammt ja auch noch aus der Rheinsalzwelt oder Rheinsalzzeit. Wenn man da jetzt sagen würde, 10 hoch 8, 10 hoch minus 8 oder einen anderen und dann festlegt, dass sozusagen in Verbindung mit dem Behältersystem und dem entsprechenden Material, was den Behälter umgibt, dieser Beiwert erreicht werden muss, der Mindestdurchlässigkeit. Dass man sozusagen hier nicht von vornherein den Wert nimmt, der praktisch per Definition ein bestimmtes Gestein rausschmeißt. Dass der sozusagen logisch nicht ganz begründet sei, ist, zeigt ja die skandinavische Entwicklung. Mal abgesehen davon, ob es möglicherweise solche Tiefen, solche Gesteinsformationen gibt, auch in Bereichen, wo vielleicht noch nicht erkundet wurde, weil da keine Gasvorkommen sind oder weil man da noch keine Daten hat. Aber das wird immer ein sehr bedenklicher Punkt sein, wenn wir in den Mindestanforderungen ein so ein Kriterium haben, was am Ende ein ganzes Würzgestein killt. Es kann ja sein, also zwei von den Würzgesteinen werden ja am Ende wahrscheinlich nicht in Frage kommen. Aber dann muss das sozusagen, dann darf das nicht an dieser einen Zahl hängen. Das, glaube ich, würde niemand verstehen. Dafür ist die Zahl auch nicht gut genug begründet. Die müsste dann nochmal abgeleitet werden.
Herr Kuttler.
Wir diskutieren ja hier über Konzepte im Salz und im Kristallin. Wo haben wir jetzt eigentlich im Bericht den Abschnitt, wo wir die verschiedenen Sicherheitskonzepte im Salz, Tonstein und im Kristallin beschreiben? Ich sehe jetzt noch nicht, wo dieser Abschnitt ist, und das müssen wir machen, sonst sind die Ausführungen hier zu den Kriterien nicht komplett verständlich. Das ist Punkt 1. Ja. Punkt 2 nochmal. Herr Wenzel, wenn die Skandinavier Tonstein oder Salz hätten, dann bin ich mir sicher, hätten sie auch einen wesentlich geringeren Durchlässigkeitsbeiwert zugrunde gelegt. Das ist aber ein Argument, auch wenn es 30 Jahre alt ist. Ja, 10 hoch minus 8 ist genau Faktor 100 durchlässiger als 10 hoch minus 10. Es sind zwei volle Zehnerpotenzen.
Wie gesagt, am Ende muss mit allen Barrieren muss man bei dem höheren Wert landen. Aber mit allen Barrieren.
Jetzt habe ich, waren Sie fertig, Herr Kudler, als erstes? Ja, dann ist Herr Brammer dran, Herr Trautmannsheimer und Detlef Apel. Und da sind wir jetzt schon mitten in einer Diskussion, die wahrscheinlich bei mehreren Kriterien durchschlägt.
Ja, ich will das auch nicht unnötig in die Länge ziehen, aber Herr Wenzel, die Frage ist doch nicht, auch wenn man in die Historie guckt, hat sich das an irgendeinem Wirtsgestein festgemacht, sondern es ist doch die Grundsatzfrage, die Herr Kudler an der Stelle schon nochmal deutlich gemacht hat, die nämlich nach dem Grundsatzprinzip des Endlagerkonzeptes. Weise ich dem Wirtsgestein die wesentliche Barrierefunktion zu oder weise ich einer technischen Barriere die wesentliche Rückhaltefunktion zu? Und das muss deutlich gemacht werden. Und in der Vergangenheit war das zumindest in Deutschland so, dass man auch aufgrund gut geeigneter Wirtsgesteine, und das ist nicht nur Salz gemeint, der geologischen Formation die maßgebliche Rückhaltefunktion zugewiesen hat. Wenn das denn so ist und man sich davon lösen will, spricht nichts dagegen, in einem entsprechenden Kapitel das ganz deutlich zu machen und dann an dieser Stelle eine Fußnote zu schreiben und diese Ausnahme zu formulieren. Ob das sicherheitsgerichtet ist oder nicht, möchte ich jetzt nicht weiter diskutieren.
Herr Trautmannsheimer.
Ich habe das auch schon öfters mal erwähnt oder angemerkt, dass ich wir ja dieses Konzept des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs favorisieren, würde ich mal sagen. Da ist doch das Vertrauen viel höher, dass dieser Gebirgsbereich 1 Million Jahre den Einschluss von der radioaktiven Stoffe gewährleisten kann, sich auf einer technischen Barriere zu verlassen. Das macht man, wie es Herr Kudler gesagt hat, das macht man nur, wenn man nichts anderes hat, meiner Meinung nach. Und so war eigentlich das Verständnis immer. Und so müsste man auch diese Optionen voneinander trennen, meiner Meinung nach, weil für mich ist ein Konzept, wo der Behälter die Hauptbarriere stellt, ein ganz anderes Konzept. Ich finde auch, dass man sich auf eine technische Barriere verlässt, wie ein Behälter, das würde ich nur machen, wie gesagt, keine andere Option hat, deshalb denke ich, soll man das trennen. Wir haben ja immer gesagt, es gibt Granit, der auch solche geringe Gebirgsdurchlässigkeit vielleicht erreicht. Wir wissen es ja nicht. Das war ja genau der Punkt. Und deshalb haben wir gesagt, wir behandeln diese Wirtsgestände alle gleich. Und damit haben wir ein einheitliches Konzept. Für mich ein Konzept mit einer Behälterbarriere, das ist ein zweites Konzept. Das würde ja auch nicht nur für Granit gelten. Das könnte ich ja auch für schlechte Tonformationen oder schlechte Salzformationen, wäre das ja auch die Lösung eventuell. Ich meine, kann ich ja immer anwenden. Also ich denke, das ist ein ganz anderes Konzept und ich denke, das muss der Problematik muss man sich auch stellen, weil es ja, wie richtig gesagt wird, in Finnland und Schweden ja angewendet wird. Aber das muss irgendwo erklärt werden, sonst versteht man das auch nicht.
Also ich würde gerade mal eine Zwischenbemerkung machen, bevor Detlef Apel und Uli Klemann dran sind. Wir müssen das irgendwo erklären, da bin ich voll bei Herrn Kudler. Ich glaube auch, dass wir unter anderem im Behälterkapitel darauf angespielt haben. Aber Herr Kudler, falls Sie die Zeit haben, ich weiß nicht, ob es zentral genug ist. Also wir müssen schon an einer relativ zentralen Stelle. Könnten Sie einfach mal durchschauen mit, also Kapitel 6, es muss irgendwo im Kapitel 6 stehen. Im Kapitel 6 haben wir die Kriterien. Haben die Behälter, haben die Forschung, haben die Dokumentation und haben das Prozesskapitel, also das 6.3er. Und ich hoffe nicht, dass es bei der bestmöglichen Sicherheit gerade unterbringen wollen. Das ist, glaube ich, nicht so spannend. Und einfach durchgucken, entweder steht es an der Stelle, die gut ist, müsste schöner, deutlicher formuliert sein, oder es steht nirgends und dann identifizieren Sie bitte eine gute Stelle von den Texten, die jetzt schon da sind, wo es hinpasst. Oder sagen, es steht schon vernünftig da. Also ich rede gar nicht von Schreiben, ich rede nur von qualifiziert nachgucken und uns das nächste Mal einen Vorschlag machen. Weil wenn es nicht gut steht oder nicht an einer guten Stelle, dann müssen wir den Text nachtragen. Aber das entscheiden wir auf der nächsten Sitzung dann mit Ihrer Hilfe.
In kristallin beschrieben sind.
Ja, ja, also wir haben festgestellt, wir müssen da was Vernünftiges beschreiben. Sie gucken, ob wir es schon beschrieben haben oder wo eine gute Stelle wäre, um das vernünftig zu beschreiben. Wir reden noch gar nicht über den Text. Nur die passende Stelle. Und müssen wir jetzt nicht gemeinsam suchen. Also ich würde jetzt lieber wieder, wenn das verstanden ist als Task, dann Detlef und Uli euch hintereinander die geologischen Wortmeldungen.
Ja, ich glaube, wir führen die Diskussion jetzt hier an der falschen Stelle. Also wir müssen uns damit auseinandersetzen, wenn es um die Mindestanforderungen geht. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, weil da spielt letztendlich die Musik auch die Fragestellung, welches Endlagerkonzept legt man zugrunde. Hier sind wir jetzt ja wirklich bei den Abwägungskriterien, ne? Und da müssen wir nur das im Hinterkopf behalten, dass das an anderer Stelle auch nochmal greift. Aber nochmal zur Beruhigung über dieses Abwägungskriterium wird also kristallin jetzt hier nicht rausgeschmissen. Also das auf gar keinen Fall. Also A, ist das nicht die Funktion von Abwägungskriterien und zum anderen ist es auch vom Text her, so wie es angelegt ist, schon auch ganz klar mit dieser Zielrichtung so zu verstehen, dass es eben auch möglich ist. Ich hatte mich jetzt auch nochmal gemeldet zu dem Ablauf. Ich fände es nicht gut, wenn man zu Beginn diese unterschiedlichen Konzepte darstellen würde, sondern wichtig wäre mir am Anfang, dass wir nochmal diesen einschlusswirksamen Gebirgsbereich definieren, denn da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt ja einmal diesen Fall A nach AKN, der eben sagt, Wirtsgestein und einschlusswirksamer Gebirgsbereich sind identisch und es gibt diesen Fall B mit der Untergruppe BB, den wir ja auch durchaus im Auge haben, wo also der einschlusswirksame Gebirgsbereich eben nicht in dem Wirtsgestein liegt, sondern darüber. Deshalb war auch der Hinweis von Herrn Brammer sehr wichtig, dass wir eben, wenn wir jetzt hier über die Gebirgsdurchlässigkeit reden, dann natürlich schon der einschlusswirksame Gebirgsbereich gemeint ist und eben nicht das Wirtsgestein. Und dann haben wir nämlich automatisch diesen Fall wieder mit drin. Und ich meine auch, dass wir bei den Behältern diese unterschiedlichen Konzepte erwähnt haben. Und ich finde das auch von der Logik her richtig, dass man zunächst erstmal sagt, welche Modellvorstellung vom einschlusswirksamen Gebirgsbereich haben wir? Was leitet sich daraus ab an Anforderungen? Also einmal an die Wirtsgesteine und dann an Anforderungen an die Behälter. Und vom Grundverständnis her, ich glaube, da gibt es Konsens. Wir sind ja der Auffassung, dass wir dass wir auf die geologische Barriere setzen, dass aber zusätzlich halt eben auch noch ein Behälter eine zusätzliche Barriere schaffen kann. Ne? Nicht, dass also jetzt der Behälter ersetzt die Barriereeigenschaft des Gesteins, aber dass eben eine zusätzliche Barriere ja geschaffen werden kann. Und dann sind wir in einer logischen Abfolge. Zunächst erstmal die Beschreibung, was meinen wir mit einschlusswirksamem Gebirgsbereich, dann die Anforderungen sowohl an die Geologie als auch dann am Ende an die Behälter. So würde ich das gerne aufbauen wollen im Bericht. So ist es derzeit auch angelegt. Was wir aber noch machen müssen, ist halt eben das mit dem einschlusswirksamen Gebirgsbereich. Das ist uns, glaube ich, bisher noch durchgegangen.
Ja, und deswegen hatte ich ja Herrn Kuttler auch als Zwischenbemerkung gebeten und wir sehen das nächste Mal, was wir draus machen. Ich würde jetzt nicht gern beliebig intensiv die Kristallindiskussion weiterführen. Wir sind eigentlich angetreten, um Abwägungskriterien zu machen. Wir haben, glaube ich, hinreichend aus der Diskussion gelernt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht absichtlich oder unabsichtlich Gesteine rausschießen, indem wir Kriterien falsch formulieren. Und wir müssen da auch nochmal in die ganzen Überprüfungsschleifen rein. Aber es nützt uns nichts, wenn wir uns jetzt an dem Kriterium 1 festbeißen. Ich habe jetzt noch 3 Wortmeldungen und dann würde ich gern, 4, aber dann ist wirklich Schluss. Und dann gehen wir in das nächste unkritische Kriterium. Ich möchte wenigstens noch eins hinkriegen, weil die nächsten 2 sind kritisch. Also ich glaube, Kriterium 4 wäre das nächste. Also die 4 Wortmeldungen und dann gehen wir ans nächste Kriterium. Es war erstmal Detlef Apel, dann Stefan Wenzel, dann Herr Trautmannsheimer und Herr Kahn.
Ich habe einige Punkte, die sind aus beruhen auf Kommentaren, die auf die Drucksache gekommen sind mit diesem Kriterium. Einige Hinweise, die auch meiner Ansicht nach eingebaut werden sollen und die zu kleinen Veränderungen, also inhaltlich ändert sich nichts daran. Und ich habe selber noch ein paar Punkte, die den Originaltext verändern. Die Frage wäre jetzt, wie wir denn damit umgehen? Also ich kann das jetzt schnell vorlesen.
Nachfragen sind, ist das eine Veränderung von dem, was du in der 116 Nein. geschrieben hast?
Das sind textliche Änderungen, die an der Aussage nichts ändern. Ich kann das zum Beispiel, 1 ist eine Verschiebung einer Fußnote um einen Absatz nach hinten, weil es da besser hinpasst.
Also auf dem Niveau.
Ja, wenn es
braucht man
ich wollte nur darauf hinweisen, wenn, dann darf ich das weitergeben.
Gut. Ja. Gut.
Ja, ich wollte jetzt nur noch mal festhalten, dass ich an der Stelle jetzt mit dem Papier 116 erstmal so leben kann, mit den Anmerkungen auf die Drucksache 113 und der Anmerkung, dass wir das eben unter den Mindestanforderungen nochmal sehr genau diskutieren müssen. Zusätzlich wollte ich nochmal die Frage in den Raum werfen, die jetzt an dieser Stelle aber nicht diskutiert werden muss. Brauchen wir am Ende nicht auch ein Abwägungskriterium günstige Rückholbarkeit? Günstige Rückholbarkeit, / Bergbarkeit, / Wiederauffindbarkeit unter der Überschrift Reversibilität und Fehlerkorrekturmöglichkeit. Wir haben das zwar heute in verschiedenen Kapiteln diskutiert, aber immer nur sehr frei von dem, was hinterher an Abwägungen zu treffen ist. Und möglicherweise würde sich hier ein, 12. oder 13. Kriterium als sinnvoll erweisen. Das wollte ich nur mal für alle zum Nachdenken im Hinterkopf mal anmerken.
Ich glaube, es ist, wenn ich so rumgucke, ist das erstmal ein Vorschlag, den wir voll annehmen sollten. Das heißt, hinter das XX-Kriterium, wir haben ja schon ein unnummeriertes und ein zweites unnummeriertes. Und kannst du noch mal genau den Titel sagen zum Mitschreiben?
Günstige Möglichkeit zur Fehlerkorrektur, / Reversibilität. Und dann könnte man in Klammern schreiben, Rückholbarkeit, Bergbarkeit, Wiederauffindbarkeit.
Okay, das haben wir jetzt, das steht dann in der nächsten Fassung ganz hinten erstmal. Also ich habe eigentlich die Rednerliste zugemacht. Weil über das Kriterium, das haben wir jetzt als Vorschlag, über das reden wir dann, wenn es ernsthaft ist, an der Stelle. Und da können wir auch nochmal über Ja oder Nein diskutieren. Aber ich würde nicht gern dieses Kriterium weiter diskutieren, sondern ich würde in der Reihenfolge bleiben. Herr Trautmannsheimer, Sie waren noch als Zweitletzter dran.
Ja, ich wollte noch auf ein grundsätzliches Problem hinweisen, wenn man die Behälter mit einbezieht. Natürlich ist es genau richtig, dass man natürlich...
Das ist wieder nett. Lassen Sie uns das bei den Mindestkriterien machen und bei dem Text.
Es war nur die Antwort auf Herrn
Klima. Ja, jetzt sagt jeder ein bisschen außerhalb von der Spur und noch ein bisschen außerhalb und dann antworten noch 2, weil es ja auch eine richtige und spannende Diskussion ist. Und dann bleiben wir so bis Anfang Juni bei erster Anforderung innerhalb der Abwägungskriterien.
Ja, aber irgendwo müssen wir es ja mal ausdiskutieren.
Ja, aber ich habe vorhin ja beschrieben, wo wir das ausdiskutieren. Das diskutieren wir nicht heute und nicht am Anforderung 1 der Abwägungskriterien aus.
Dann wird es aber schwierig, auch diese Kriterien auszudiskutieren.
Also ich sehe es einfach nicht, wenn wir 10-mal die Diskussion wieder aufnehmen an einer gewissen Stelle, wo die eigentlich woanders hingehört, dass wir dann überhaupt vorwärts kommen. Ich meine, wir können hingehen und Anfang Juni dann sagen, leider ist es uns nicht gelungen, den Teil Abwägungskriterien fertig machen.
Das haben wir ja fast fertig.
Wir haben 1 von 12, beziehungsweise wenn wir die X noch nehmen, 1 von 14.
Gut.
Herr Kahn. Was zum Kristallin oder
nein,
was
ich ganz noch einen konkret, anderen Punkt.
Es gilt nur Anforderung 1, sonst gilt nichts.
Ich habe noch einen anderen Punkt, und zwar in dem Dokument 116 auf Seite 2, da sind einige Punkte genannt, die der AKN zwar für wichtig hält, aber mangels Information keine Indikatoren abgeleitet hat, unter anderem auf Dauer trockenes Gestein. Jetzt lese ich später bei der Gasverträglichkeit genau diesen Punkt wieder, und da ist ein Indikator entwickelt für eben trockenes Gestein. Das würde ich gern verstehen, warum das an dieser Stelle nicht geht, aber bei der Gasverträglichkeit dann doch eingeführt wird. Also bei der Gasverträglichkeit ist das Kriterium Gasbildung und die Wertungsgruppen günstig trocken, bedingt günstig feucht und dicht, weniger günstig feucht.
Hier ist, bezieht sich auf dauertrockenes Gestein, das steht tatsächlich unter dieser Anforderung, Anforderungsgruppe 1 da. Und damit soll lediglich zum Ausdruck gebracht werden, würde ich jetzt mal so interpretieren, ich müsste dann nochmal in den Originaltext gucken, wo ein auf dauertrockenes Gestein ist, gibt es auch keine Wasserbewegung.
Also, ich würde
die Diskussion ging dann darum, ob man das überhaupt zeigen kann, dass es ein auf Dauer trockenes Gestein gibt.
Ja, ich würde jetzt einfach vorschlagen, du nimmst die Frage mit und denkst noch ein bisschen drüber nach, und dann könnt ihr euch nochmal austauschen, und wenn es dann für Relevanz für einen Text wird, können wir es hier nochmal in die AG3 reinnehmen. So. Anforderung 2 habe ich schon gesagt, da ist ja am Schluss eine ganze Menge. Also es gehört in den Komplex Deckgebirge im weiteren Sinn, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Da könnte man noch mal nur kurz fragen, wie ist da jetzt der Lösungsweg? Weil wir hatten ja eigentlich gesagt, vor 4 Wochen oder so ähnlich, es wäre gut, wenn sich die Kleingruppe, die hannoversche Kleingruppe, wenn ich es mal so bezeichnen darf, zusammensetzt, weil, glaube ich, alle drei Hauptakteure aus Hannover sind und machen einen Vorschlag oder versuchen, sich anzunähern. Und das ist ja bisher noch nicht bis zum Ende gekommen. Also bleibt es jetzt weiter bei der Arbeitsgruppe, dann müssten wir aber nächste Woche, wenn es geht, eine Lösung haben, also in der nächsten Sitzung.
Ja, wir sind gerade wegen der Osterferien etwas von unterschiedlichen Personen etwas in Zeitverzug geraten und sind gerade dabei zu versuchen, sehr zeitnah einen Termin abzustimmen. Ob der für die nächste Woche reicht, das kann ich im Moment nicht sagen. Also ich bei Herrn Fischer sind 2 Termine abgefragt, bei Herrn Karnitz, aber die abschließende Rückmeldung ist noch unklar.
Okay, das heißt, wir würden auch alle Sachen, die erst in der Kleingruppe, also wir verlassen uns jetzt darauf, dass die Kleingruppe eine Klärung hinkriegt, und deswegen gehen wir in die Kriterien nicht rein, die von der Klärung in der Kleingruppe abhängen, weil das wäre jetzt verdoppelte Arbeit. Also Anforderung 2 überspringen wir. Die Anforderung 3, da gibt es ja auch verschiedene Kommentare. Gehört es jetzt zu dem, was man gut lösen kann, oder gehört es nicht zu denen, die man gut lösen kann? Ich frage einfach mal die Protagonisten, Protagonistinnen, wie man jetzt nur die Einschätzung, ist es leicht lösbar oder debattieren wir 3-4 Stunden und würde es einen Sinn machen, es erstmal vorzuklären? Ja, Frau Rosenbaum.
Ich denke, das sollten wir versuchen, das zu klären. Mhm. Altes für aussichtsreich.
Ja. So, dann gehen wir durch die Anforderung 3 durch. Also wir sind auf der Seite 40 in der 91c, die aufgedruckte Seitenzahl wohlgemerkt. Und ich würde jetzt erstmal abfragen, ist der Text, der bis zur gelben Markierung, also die gelbe Markierung heißt, das Land Schleswig-Holstein hat diesbezüglich und so weiter, ist der Text bis dahin okay? Oder gibt es bei dem Text bis dahin, also die erste gute halbe Seite, gibt es da irgendwo Probleme? Scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir jetzt zu dem Vorschlag, Frau Rosenbaum, den haben Sie ja, glaube ich, auch wahrscheinlich ausgearbeitet. Wenn Sie uns nochmal sagen, warum, also was Sie mit dem Ergänzungsvorschlag bewirken wollen, und dann diskutieren wir es und entscheiden uns, ob wir ihn reinnehmen oder nicht.
Ja, danke. Ich muss zunächst mal klarstellen, dass nicht der komplette in Klammern gesetzte Passus aus schleswig-holsteinischer Feder ist, sondern nur der letzte Satz davon. Beginnt mit Strukturen, die aufgrund ihrer Komplexität mit den verfügbaren Untersuchungsmethoden nicht mit hinreichender Zuverlässigkeit ermittelbar sind, werden ausgeschlossen. Und damit haben wir adressieren wollen, das, was in der nachfolgenden Tabelle 5.7 ganz rechts steht, erheblich oder nicht zuverlässig erhebbar oder darunter diskontinuierlich nicht ausreichend genau vorhersehbare räumliche Veränderungen. Also immer dieses nicht ausreichend, das ist, war für uns nicht weniger günstig, sondern das war für uns ein Ausschluss. Und um das deutlich zu machen, haben wir die Tabelle geändert, und dann eben diesen Ausschluss, also diese ganz negative Formulierung, eben vor die Klammer gezogen, haben gesagt, es muss möglich sein, aufgrund einer Nichtbeschreibbarkeit Standorte oder Strukturen auszuschließen. Das steckte dahinter. Nun ist es natürlich sauberer, und das war auch unser erster Vorschlag, ja, das als Ausschlusskriterium zu formulieren und dann nur noch zwischen denen abzuwägen, die mindestens weniger günstig sind. Das wäre die saubere Lösung gewesen. Es hat aber ja hier keine Zustimmung gefunden. Ich hätte jetzt noch einen anderen Vorschlag, nämlich nicht den Spaltentext zu ändern, sondern die Überschrift zu ändern. Das heißt also, in der Tabelle den Spaltentext so zu lassen und dann aber darüber zu schreiben, ungünstig. Und dass wir so vielleicht vorgehen bei allen Kriterien, die nicht durch eine Mindestanforderung aufgefangen werden. Es gibt ja noch mehr Kriterien, für die es keinen Ausschluss über eine Mindestanforderung gibt. Dass dann hier die Überschriften in den Tabellen dann heißen günstig, bedingt günstig und ungünstig oder zumindest Schrägstrich ungünstig. Dass wir bei den Kriterien dann die Möglichkeit haben, das dann auch tatsächlich die Grenze zu markieren, ab wann es nicht mehr geht.
Ja, also brauchen wir jetzt Kommentare dazu? Also wie gesagt, wir haben als Ausschlusskriterium haben wir es ja insgesamt abgelehnt in der Diskussion. Das heißt, der jetzige Diskussionsstand heißt, wir sind hier bei einer Anforderung, also einem Abwägungskriterium. Und das heißt, das Abwägungskriterium kann nie dazu führen, dass was wegen einem Abwägungskriterium rausfliegt. Es kann natürlich aber trotzdem in der Abwägung dazu führen, dass man sagt, der Standort ist schon schrecklich, was auch immer das dann heißt. Aber einen automatischen Ausschluss kriegen wir in der Systematik nicht hin. Aber sozusagen nicht normales Gelb, sondern ein stark blinkendes Gelb oder so, wenn man es mal bildlich bezeichnen will. Sowas kann man vom Prinzip her machen, sonst würde man das System verlassen.
Ja. Ich habe noch eine Verständnisfrage. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass es aufgrund, dass das die Beschreibbarkeit der geologischen Situation aufgrund der tektonischen Überprägung nicht gegeben ist, richtig? So lese ich das. Ja, so. Und dann,
einfach aufgrund der Komplexität, wie auch immer
aufgrund der Komplexität, dann sind wir aber bei dem Ausschlusskriterium Störungszonen. Also ich meine, wenn wir hier eine tektonische Überprägung haben, die also das Ganze so stark zerblockt, dann sind wir automatisch in der Störungszone. Also und da sind wir im Ausschluss. Also deshalb sollten wir vielleicht noch überlegen, ob wir da einen Satz bei den Ausschlusskriterien reinbringen, weil dann hätten wir das abgedeckt.
Aber das wäre die Rückfrage an Frau Rosenbaum. Sind Sie jetzt geologisch mit ihm einig oder haben Sie an andere geologische Situationen gedacht? Also keine Störungen, sondern irgendwas anderes, was tektonisch so überprägt, dass es keine Störung ist, aber trotzdem in die Abwägung rein muss.
Also wenn wir Salztektonik mit zu tektonisch zählen, aber das ist nicht unbedingt die Problematik, die darin beinhaltet ist, ist nicht unbedingt eine Störungsproblematik.
Ich denke auch, dass es etwas anderes ist, von Störungen zu reden auf der einen Seite und hier von Komplexität der Struktur. Und darum geht es. Ich habe da ein inhaltliches Problem, mir vorzustellen, dass man, wenn man eine solche wahrscheinlich komplexe, sehr komplexe Struktur vor sich hat, vorher zu wissen, ob man sie mit den verfügbaren Erkundungsmethoden überhaupt vernünftig erkunden kann. Das setzt ja voraus, dass man schon ein gewisses Grundkenntnis oder eine Erfahrung zumindest mit anderen Strukturen hat, die so ähnlich sind. Da ist ein gewisser Widerspruch, eine Erwartungshaltung zu haben, dass man etwas nicht kann mit bestimmten Methoden. Meiner Erfahrung oder meiner Beobachtung nach stimmt das nicht. Wird auf jeden Fall versucht, das so zu tun. Aber ich sehe da dieses Problem, wenn ich den Ansatz, den Sie verfolgen wollen, natürlich verstehe. Das ist klar. Man will nicht sich Ungewissheiten aufhalsen dadurch, dass man etwas nicht vernünftig erkunden kann. Das ist schon klar.
Aber wenn Sie den Text, den Spaltentext sehen und erheblich oder nicht zuverlässig erhebbar, der Spaltentext ist ja nicht von mir. Und das kann man doch nicht als weniger günstig bezeichnen. Ich meine, wir reden über ein Kriterium, was ja keine Gesteinseigenschaft beschreibt. Insofern fällt das hier aus der Reihe sowieso ein bisschen raus, sondern es adressiert ja die Sicherheit der geologischen Aussage und hat damit wirklich eine hohe Bedeutung. Und wenn ich sage, ich kann es gar nicht wirklich erheben, dann ist es hier mit weniger günstig und ein Kriterium von 14 oder 12 plus x eigentlich ein bisschen unterbelichtet. Und da würde ich an der Stelle mindestens sagen, das ist ungünstig.
Also bitte jetzt die Nächsten, die sich äußern, auch dazu, zu den konkreten Vorschlägen, wie man den Text bzw. die Tabelle ändern, sich äußern, weil dann irgendwie müssen wir in eine Lösung kommen, mit der wir alle übereinstimmen. Ich hatte jetzt was. Der Herr Kuttler hat sich ja auch gemeldet. Ich weiß jetzt nicht, wer jetzt zuerst war von Ihnen.
Also ich bin auch dafür, dass wir hier bei der Spaltenüberschrift in der rechten Spalte weniger günstig / ungünstig schreiben. Wir haben ja schon in einer der vorigen Sitzungen das Wort weniger hier immer eingefügt, um die Ungünstigkeit noch mehr zu betonen, ja. Diskontinuierliche, weniger genau vorhersagbare räumliche Veränderungen. Ja, nach der Tabelle, und das gilt an sich für die anderen Tabellen auch, taucht hier immer das Wort günstig auf, auch wenn es ein bisschen abgeschwächt ist. Aber man muss schon mal sagen, hier ist irgendwo Schluss und auch es als ungünstig bezeichnen. Ich wäre da dafür. Ich habe noch einen zweiten Punkt.
Können wir den erstmal nochmal klären, Nachfrage. Also Sie argumentieren jetzt aufgrund der schleswig-holsteinischen Tabelle.
Das ist mir früher schon gekommen.
Ja, ich habe das aufgrund jetzt rein örtlich gemeint, nicht die zeitliche Priorität. weil wir jetzt nur wissen müssen, über welchen Textteil wir diskutieren. Also diskutieren wir jetzt über die ursprüngliche Tabelle 5.7 oder diskutieren wir über den Vorschlag für die Tabelle 5.7, wie in Schleswig-Holstein gemacht hat. Ich habe Sie eigentlich so verstanden, Sie stimmen über den schleswig-holsteinischen Formulierung ab und begrüßen auch, dass da weniger zuverlässig und ähnliche Sachen stehen. Oder habe ich Sie falsch verstanden? Also das heißt, der Vorschlag wird jetzt erstmal im Raum stehen. Wir nehmen nicht die alte Tabelle, so wie sie ursprünglich im Text stand, sondern die schleswig-holsteinische Tabelle. Also wir müssen das vertexten können, was wir hier diskutieren. Deswegen beharre ich also so formal drauf.
Erstmal grundsätzlich. Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir kein Problem haben, jetzt da diese Spaltenüberschrift in weniger günstig, ungünstig oder nur ungünstig. Also da bin ich ehrlich gesagt leidenschaftslos. Ich habe jetzt nur bei diesen beiden Tabellen den Unterschied nicht so richtig verstanden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem ersten Kriterium sehe, räumliche das sind jetzt verschiedene hier.
Nee, das ist über einen Seitenumbruch. Du musst.
Ja, ach, okay. Da steht jetzt, da ist im Vorschlag diskontinuierliche, weniger genau vorhersagbare räumliche Veränderungen. Und im ursprünglichen Text war es diskontinuierliche, nicht ausreichend genau vorhersagbare räumliche Veränderungen. Wenn es nur darum geht, ist das. Was ist der
Grund,
warum?
Können Sie gleich erläutern, ja.
Darf ich das nochmal aufklären? Das muss man, das ist schon ein bisschen lange her, aber das muss man natürlich, den Vorschlag muss man insgesamt sehen. Das war zunächst der Versuch, den Spaltentext an die Spaltenüberschrift anzupassen. Also weniger günstig wäre weniger zuverlässig erhebbar. Und das hätte dann aber zur Folge, dass sich für die nicht ausreichend erhebbar sind, dass sie dann ausgeschlossen werden. Das war ja mit dem Satz, der vor die Klammer gezogen war, gemeint. Das heißt, wenn ich diese Tabelle nehme, die schleswig-holsteinische Tabelle, dann brauche ich die Möglichkeit, und die steht im Fließtext, die noch schlechter beschreibbar sind, auszuschließen. Und was ich jetzt vorgetragen habe, war eine neue Möglichkeit, nicht den Spaltentext zu ändern, sondern die Überschrift in der Spalte.
Gut.
Dann nehmen wir aber den ursprünglichen Spaltentext wieder.
Also zurück, Marsch, auch der Vorsitzende hat manchmal keinen Durchblick. Also nochmal, wir bleiben beim ursprünglichen Text, also die ursprüngliche Tabelle, und reden über einen Tabellenkopf für die letzte Spalte. Und die soll nicht weniger günstig heißen, sondern ungünstig. Und Klammer auf, Merkpunkt, wir müssen das möglicherweise auch noch an anderen Tabellen bei anderen Anforderungen ändern. Aber wir sind jetzt genau bei der Anforderung. Also einigen wir uns auf Schrägstrich, Herr Trautmannsheimer.
Ich würde es nicht gut finden, wenn wir unterschiedliche Wertungen hätten jetzt innerhalb der ganzen Tabellen. Bisher ist ja immer günstig, bedingt günstig, weniger günstig. Wenn das jetzt unterschiedlich ist, ist das ja dann verwirrend, finde ich. Also dann kann man es ja gar nicht mehr werten. Also und wenn wir wieder alles aufs Gleiche setzen, glaube ich, dann ist wieder Ihrer Forderung nicht Genüge getan, dass das immer mehr dem Ausschluss nahe kommen soll. Ja.
So.
Mein Vorschlag war, das bei den Kriterien zu machen, bei denen wir keine Mindestanforderungen haben, die dann diese Fälle beschreibt, die noch ungünstiger sind als weniger günstig. Dann sind wir wieder in der Systematik.
Dann würde ich als Klammer, also als Prüfung geben, also erstens müssen wir alle 12 oder 12 plus x Anforderungen durchgehen. Welche haben jetzt die Bedingungen, die Frau Rosenbaum gerade genannt hat? Und das systematisch machen, da würde ich einfach mal den geologischen Sachverstand des Kollegen Zuarbeiter ein bisschen mitspielen lassen. Müssen wir nicht hier am Tisch mit 12 Leuten machen. Und wir würden, Merkpunkt für die Ergänzung der Einleitung, weil in der Einleitung, die wir vorhin lang durchdiskutiert haben, wäre es dann wahrscheinlich schlau, einen Satz zu spenden, wann steht über der schlechten Spalte das eine und wann steht das andere? Also die Begründung haben Sie ja schon gesagt, dass wir das noch vorne erklären sozusagen. Herr Trautmannsheimer.
Also ich finde es nicht ganz gelungen, wenn wir es so machen, weil das würde bedeuten, wir hätten 4 Wertungsgruppen und jeweils bei der einen hätten wir weniger günstig, das wäre praktisch die Wertungsgruppe 3, da wird dann die 4 fehlen und bei den anderen, wo wir günstig, bedingt günstig, ungünstig hätten, da wird dann die weniger günstig fehlen. Also ich finde das verwirrend, muss ich sagen. Also wenn man das vermeiden kann, wäre es, glaube ich, nicht schlecht.
Also Vorschlag jetzt, wo wir 18 Uhr ein bisschen was haben. Wir führen das mal provisorisch durch, gucken uns das nächste Mal an und merken uns Ihre skeptische Anmerkung und die dürfen Sie gerne das nächste Mal auch nochmal laut und deutlich aufbringen. Wir gucken es uns einfach mal an, was die Änderung bedeutet und in einem Blick drüber und das nächste Mal sagen wir dann möglicherweise Zurückmarschmarsch oder wir sagen, es kann bleiben. Okay. Jetzt wäre Frau Rosenbaum die Frage, Seite 40, also intern draufgedruckt, unter dem gelben Einfügung, das Land Schleswig-Holstein schlägt vor, also dieser Absatz bei tektonisch überprägten geologischen Einheiten, kommt der jetzt dazu oder hat sich der durch die Diskussion erledigt?
Der ist ja gar nicht von uns eingefügt, sondern nur der letzte Satz. Und der hätte sich dann erledigt.
Und besteht jemand anders auf dem Rest der Einfügung?
Oh, die finde ich schon ganz hilfreich.
Ja. Zu dieser Einfügung. Ein Satz finde ich missverständlich. In der dritten Zeile Ihrer Einführung Fügung heißt es, Salzstrukturen sollten möglichst großräumige Verfaltungen der Schichten mit unterschiedlichen mechanischen und hydraulischen Eigenschaften aufweisen. Sie meinen aber doch wohl, und richtig muss es heißen, Salzstrukturen sollten möglichst großräumige Verfaltungen der Schichten aufweisen, sofern die Eigenschaften der Schichten mechanisch und hydraulisch unterschiedlich sind. Wir suchen doch nicht nach Schichten, die möglichst unterschiedliche mechanische Eigenschaften aufweisen. Es muss heißen, sofern die mechanischen und hydraulischen Eigenschaften der Schichten unterschiedlich sind. Nur dann ist es vorteilhaft, wenn die Verfaltungen möglichst großräumig sind.
Ja, klar.
Mein Kollege aus Niedersachsen wies mich gerade darauf hin, dass das eine Doppelung hier ist. Und das zeigt ja auch, dass der Absatz nicht von mir ist. Der steht ja genauso oben unter dem zweiten Tiret, genau, oberhalb des gelb markierten Absatzes auch schon.
Der gilt genau das Gleiche.
Ja, ja. Also Ermüdung. Also wir streichen die Doppelung sowieso. Und Ihr eigentlicher Satz, der letzte in diesem markierten Teil, der hat sich erledigt durch die Behandlung der Tabellen. Also können wir das als behandelt ansehen. Dann gehen wir ins Grüne. Herr Dr. Apel, 27.01.
Ach so. Wird das jetzt geändert, der Vorschlag? Ich hatte ja vorgeschlagen.
Der kommt raus. Wäre jetzt mal, mein Resümee war so gemeint, der entfällt. Aha. Also A, erster Teil wegen Doppelung und zweiter Teil, weil sich durch die Änderungen in der Tabelle, in den Tabellenköpfen geändert hat. Ha? Oder habe ich es jetzt...
Ja, die Doppelung muss natürlich raus, aber der Absatz, genau, den Herr Kuttler eben adressiert hat, der steht ja noch da. Insofern müssen wir über seinen Punkt nochmal sprechen.
Es geht dem Herrn Kuttler um den Satz. Der ist oben drin und der war auch in dem Einschub drin.
Ach so.
Ja. Müssen wir den oben ändern.
Ja. Ja. Aber den oben ändern stimmt, ja. Den oben ändern, da würde ich also jetzt erstmal so als Halbleihe sehe ich das ein, was Sie als Änderung vorgeschlagen haben. Also wenn jetzt niemand was dagegen sagt, muss man den Satz so umbauen, dass er eindeutig das meint, was Sie adressieren wollten. Okay?
habe jetzt auch nochmal drüber nachgedacht. Also ich weiß jetzt nicht, ob diese Änderung wirklich dann Sinn macht, dieses sofern. Also hier ist ja gemeint, also es, dass möglichst großräumige Verfaltungen dieser Anhydritschichten zum Beispiel auftreten. Ja, ja. Mhm. Und die treten ja auf. Ja, also nicht sofern sie auftreten, sondern ich sag mal, dass diese Schichten großräumig gefaltet sein sollen. Es geht nicht um die Falten jetzt des Salzes.
Nicht sofern sie auftreten, sondern sofern sie unterschiedliche mechanische und hydraulische Eigenschaften haben. Das hatte ich gesagt.
Ja. Also ich wäre jetzt schon dafür, dass wir jetzt dem Herrn Kuttler seine Version aufschreiben in die nächste Version und dann können alle, die wollen, noch mal vertieft drüber nachdenken. Also ich würde jetzt als nächstes das Grüne aufrufen. Da haben wir zwei Fußnoten in Grün und die sind ja oft dann gegeneinander gedacht gewesen. In diesem Fall nicht, dann können wir sie sequenziell abarbeiten. Gut, also dann ist erstmal, Detlef, deine anderthalb Zeilen als Fußnote bei der Endlagerung hochradioaktiver Stoffe. Willst du noch haben?
Die ist nicht von mir, sondern ich war der Überbringer sozusagen der frohen Botschaft, dass nun dieses Problem vom Tisch ist. Das war ein Wunsch von Herrn Fischer, weil er die Befürchtung hatte, dass das missverständlich wäre.
Also soll man die Fußnote machen?
Ja, die sollte dann, das war so vereinbart.
Ja, das war deswegen nicht gegensätzlich. Wenn wir die Fußnote machen, hat sich der andere grüne Kasten komplett erledigt.
Also wir machen die Fußnote hiermit beschlossen. Und das heißt auch, dass der grüne Kasten, wo Herr Dr. Fischer drüber steht, auf der Seite 41 intern nummeriert, der entfällt dann. Gut, dann können wir weitergehen. Die Tabellen haben wir ja schon besprochen, auch geklärt. Die ESK-Einspielung ist ja als Information immer dabei auf Seite 43. Die können wir berücksichtigen oder nicht berücksichtigen. Ich lebe dann mit einem gespaltenen Bewusstsein als Mitglied dort und dort. Okay, dann hätten wir dieses Kriterium. Ja, sag wo.
Das ist die Tabelle 5.7. Da gibt es unter Eigenschaften im einschlusswirksamen Gebirgsbereich eine Bewertungsgröße, die wird so eingeführt für Salzstrukturen, in Klammern Salzstöcke, gilt. Und dann kommt günstig große ovale Salzstrukturen und weniger günstig kleine rundliche und so weiter.
Das ist die zweitletzte Zeile.
Die zweitletzte Zeile. Da gibt es einen Kommentar dazu.
1024.
Ja, das ist jetzt hier bei mir ist das in sozusagen direkt eingefügt. Auf Grundlage der Ergebnisse des Programms INSBE wäre das nicht haltbar. Wenn das so ist, dann sollte diese Zeile gestrichen werden. Ja.
Also das heißt, es ist so. Gut, dann streichen wir die Zeile, wäre das die Schlussfolgerung
oder nicht? Können Sie das kurz begründen, Herr Breul?
Ja, das Projekt INSBE, für diejenigen, die da nicht mit familiär sind, ist ein Projekt, was sich mit Salzstöcken oder Salzstrukturen befasst, im Hinblick auf die Speicherung von Gas, sagen wir mal so, Gas oder Flüssigkeiten. Und während dieses Projektes wurden sämtliche Salzstrukturen im norddeutschen Tiefland genauer untersucht. Und diese Hypothese, ich nenne sie mal Hypothese, die haben wir damals im AKN ja auch diskutiert. Und damals hatten wir aufgrund des Kenntnisstandes den Eindruck, als ob diese Hypothese, die hier dargestellt ist, noch gültig ist. Aber durch dieses Projekt INSBE hat sich herausgestellt, dass es eben nicht mehr so ist. Es gibt viele Salzstrukturen, die dieser Hypothese widersprechen. Insofern kann man es streichen.
Okay, sind wir damit einverstanden nach der ausführlichen Erklärung? Also streichen wir diese zweitletzte Halbzeile oder Ganzzeile für Salzstrukturen, große, ovale und keine rundlichen. ist klar geworden. Jetzt machen wir noch ein Kriterium. Das ist Seite 43 in der, Seite 42. Das war ja die Tabelle, die doppelt war, die wir jetzt gesagt haben, wir bleiben bei der ursprünglichen. Also Seite 42 in der ursprünglichen Tabelle, die zweitunterste Zeile wird ersatzlos gestrichen. Gut, jetzt machen wir noch eins. Das sieht ganz gut aus, weil nicht viel markiert ist. Anforderung 4. Da schmeißen wir erstmal die Einfügung mit ungefähr 1 Million Jahre wieder raus, mit der gleichen Begründung, wie wir das heute schon mal gemacht haben. Dann haben wir eigentlich überhaupt nur einen Kommentar dran stehen, 1117. Mit solchen Kommentaren können wir natürlich überhaupt nichts anfangen. Das wäre der Vorteil gewesen, wenn wir gesagt haben, wir wenden uns den qualitativen Kriterien dazu, dann hätte jeder diese Frage nicht mehr stellen dürfen. Also wir kommen da irgendwo in der Detailtiefe, irgendwas muss der Vorhabensträger und bei der Überprüfungs-BFE auch noch selbst denken und einstufen. Ist so. Also den ignorieren wir aus diskutiertem Grund. Frage, müssen wir noch was anderes in diesem Kriterium bzw. Anforderung 4 ändern? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann stelle ich mal die Frage, das 5 sieht eigentlich auch gut aus, außer dass es viel Kommentare gekriegt hat. Günstige gebirgsmechanische Voraussetzungen. Also das beginnt nochmal auf der Seite 48. Also wäre da ohne die Kommentare aus der Online-Kommentierung, wäre da noch was zu sagen oder... Weil wenn da nichts zu sagen wäre, dann könnten wir uns noch mal kurz dem Durchblick der Kommentare zuwenden.
Ja. Es gibt ja einige Kommentare, die sich auf die Abbildungen auch beziehen. Ja. Ich habe daraufhin, als das sichtbar wurde, mit Herrn Lux gesprochen und ihn gefragt, wie er das denn sieht. Und er sagt, diese Abbildungen sind seiner Meinung nach immer noch gültig im Hinblick auf eine erste Orientierung, im Hinblick auf Bereiche, für die kein Ausbau vorgesehen ist. Also jetzt insbesondere bei Tonstein, das ist ja immer das besonders Kritische. Das könnte man oder in einem Satz könnte man so etwas einfügen, dass die geeignet sind für eine oder vorgesehen sind für eine orientierende Einschätzung, aber nicht mehr. Das muss dann, die eigentliche Einschätzung muss dann aufgrund von Untersuchungsergebnissen
erfolgen. Also da gibt es eine gute Stelle, wenn man auf Seite 49 geht, ganz unten, da ist nämlich genau der Bezug für Siehe Abbildung 5.4 und 5.5. Und dann setzt man einen Satz dahinter, wenn du den gerade mal grob formulierst. Diese Abbildungen sind lediglich für eine erste Einschätzung verwendbar.
Ja.
Punkt. Immer so.
Ja.
Ja, gut.
Wenn mir was Besseres einfällt, dann sage ich das.
Qualitativ, soll man sagen qualitativ?
Nee, es ist ja eben ist ja halbwegs quantitativ.
Ja, also es ist schon mehr als qualitativ. Ja. Also das heißt, sind nur für eine erste Einschätzung gebrauchbar, wäre die Beschreibung, die wir jetzt hier hinmachen. So, jetzt nächster Punkt.
Also wenn man die Tabelle jetzt liest, dann bezieht sich die bezieht sich auf Ton, wenn ich es richtig verstehe, ne?
Nö.
Die sagt, dass es nur, sag ich mal, unterhalb von etwa 600 bis 800 Metern günstige Möglichkeiten gibt zur Einlagerung, tiefer nicht. Ich bin in der Abbildung 5.4. Was sagt der? In der Legende steht, nicht ausdrücklich, was der blaue Strich sagt und was der gestrichelte Strich sagt. Aber er setzt sozusagen den Gebirgsdruck ins Verhältnis zur Tiefe. Und wenn man das richtig liest, ist sozusagen alles tiefer als 600 Meter bei dem niedrigeren Gebirgsdruck und 800 Meter bei dem höheren Gebirgsdruck weniger günstig oder bedingt günstig. Jedenfalls nicht mehr günstig. Lese ich das richtig? Was intendieren, wer hat das hier reingebracht? Frage ich nochmal so. Also was hilft uns das?
Ja. Also hier ist aufgetragen, die Gebirgsdruckfestigkeit über der Teufe. Das heißt, da ist die einaxiale Druckfestigkeit aufgetragen gegenüber der Teufe. Das ist die einaxiale Druckfestigkeit, ist, kann man erkennen an dem Sigma 1d, was gerade noch hier im Ausdruck lesbar ist. Das heißt, hier zum Beispiel in 800 Meter Tiefe braucht man mindestens eine minimale einaxiale Gebirgsdruckfestigkeit von etwa 27 Megapascal. Das ist also eine Anforderung an die Festigkeit des Gesteins. Jetzt, Herr Appel, ich hatte bei der Fachkonferenz auch mit Herrn Lux gesprochen. Er sagte mir dabei, dass diese Tabellen eher etwas zu günstig sind. Man sollte da schon noch mal reinschauen, unter welchen Randbedingungen die eigentlich tatsächlich berechnet worden sind. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht erst bei der nächsten Sitzung entscheiden, ob wir die Diagramme hier so entsprechend reinnehmen.
Wo also, liegen denn die Werte für? Also ich würde an der Stelle mal vorläufig vorschlagen, als Lösung, wir schaffen die beiden Diagramme in eckige Klammern und auch den neu formulierten Satz und den Satz, an dem wir es angehängt haben, der also da direkt auf die, nee, da müssen wir nur die Klammer in eckige, also die SIA-Abbildung, das müssen wir in eckige Klammern setzen. Und wir, ich stelle die Frage, die sollten wir auch noch beantworten, da müssen wir nicht bis zum nächsten Mal warten. In Anbetracht dessen, dass das ein Abwägungskriterium werden soll, das ins Gesetz gehört, brauchen wir da Diagramme, bei denen wir, die eh nur für die grobe Orientierung da sind. Also können wir nicht das, was wir jetzt in eckige Klammern getan haben, sowieso streichen, weil das ist ja nur ein Hilfsmittel für den Vorhabensträger, nach welchem Diagramm er in der zweiten Woche der Bearbeitung gucken soll. Und offensichtlich muss er in der vierten Woche der Bearbeitung sowieso selbst rechnen. Also Vorschlag würde ich jetzt erstmal im Raum stehen lassen, wenn niemand anders dagegen plädiert, die beiden Zeichnungen und die Verweise auf die Zeichnungen, zugehörige Literaturangaben und so rauszunehmen. Ich sehe breites Nicken dabei. So, jetzt hatte ich Sie unterbrochen oder waren Sie fertig?
Das passt.
Gut, dann ist Stefan Wenzel dran.
Ja, das war eigentlich mein Hinweis.
Ach so, also hat sich jetzt alles erledigt damit. Frage, ich habe jetzt keine Wortmeldungen mehr zur Anforderung 5.
Ja. Auch noch eine Frage zu den Diagrammen, das wurde vorher schon angesprochen. Bedingt günstig ist, so wie ich es verstehe, der Bereich zwischen der gestrichelten und der durchgezogenen
Linie. Aber wir haben die ja jetzt rausgeschmissen. Ich habe es so gelesen, wie Sie es sagen, aber interessiert jetzt nur noch historisch.
Ich dachte, Sie sind in eckigen Klammern, Sie wollten sich rausschmeißen. Also
ich habe in zwei Stufen innerhalb von 2 Minuten gewechselt. Also eckige Klammern war mein erster Vorschlag und nachdem alle mein zweiter Vorschlag war zu streichen. Nachdem alle genickt haben, bin ich jetzt bei meinem zweiten Vorschlag, dass man nicht in Kriterium noch irgendwie die Kochanleitung dazu schreiben müssen. Also dann wären die Diagramme weg, Herr Kern.
Das bedeutet aber, dass auch die Tabelle, die anschließend rausfliegt, weil die Bezug nimmt auf die Grafen.
Ist das okay oder ist das nicht okay? Also ich stelle mir gerade so den Gesetzestext vor und stelle mir den Kollegen Gassner vor, wenn er versucht, da kurz und knackig zu formulieren. Also das heißt, die Tabelle muss auch raus, aus der Gesamtstreichlogik. So. Um was? Also streichen wir jetzt nur mit den eckigen Klammern und Herr Trautmannsheimer, wir klären aber die Interpretation der Diagramme erst dann, wenn wir die eckigen Klammern, wenn wir beschlossen haben, wir lassen es drin. Würde Zeit sparen, oder?
Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ich würde nur sagen, wenn man das rausstreicht, das würde dann auch wieder die Logik durchbrechen, weil wir haben bei jedem Kriterium eine Tabelle dabei und dann hätten wir da keine dabei. Also ja. Das wollte ich nur sagen.
So, ja.
Es ist aber richtig, dass das ja nur auf Ton bezogen ist. Ne? Naja, nicht bis gering kriechfähigen Materialverhalten. Bei Salz sagt man eher eine höhere Kriechfähigkeit und für Granit gilt es auch nicht. Also muss an der Stelle, und es schränkt sozusagen hier mit diesen Tabellen, die für einen Gesetzestext, ich sage nur, extrem unüblich wären an dieser Stelle. Ich sage, wahrscheinlich würde man da noch deutliche Worte hören. Da müsste man sich jetzt eigentlich mal das Gutachten angucken, was dahinter liegt. Woher stammen die Daten? Wie sind die erhoben worden? Und. Von wann ist das? Also das ist, ich glaube, man wird das hinterher wieder heranziehen, aber es gehört nicht in den Gesetzestext.
Also ich würde bei dem Vorschlag bleiben, jetzt, damit alle beruhigt sind. Wir machen eckige Klammern hin, sind uns aber eigentlich einig, dass es rausgehört und die eckigen Klammern machen wir von mir aus einen Kommentar noch hin, 7 Nächte, 8 Nächte drüber schlafen. Ist okay. Ja. Gut, jetzt haben wir auch die 6:30 ziemlich exakt, haben ein Kriterium bzw. Anforderung noch abgeschlossen. Bedankt mich nach dem stressigen Tag dafür, dass wir trotzdem nochmal die fast 4 Stunden gut nutzen konnten. Wir sind schon ein Stück vorwärts gekommen.
Man muss dich nur ein bisschen fordern.
Und wünsche Ihnen guten Nachhauseweg oder Weg in die Übernachtung und dann machen wir morgen früh um 9:30 weiter. Ja. Vielen Dank nochmal.